Superflex, PPR, Tight End Premium, Bijan Robinson oder Breece Hall?
Breece Hall.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Heute melde ich mich mal aus dem, wie soll ich sagen, To-Go-Studio.
Ja, ich habe schon gestern gesehen, du hast ja schon fleißig, ich sag mal, das Umfeld genossen und warst bei anderen Blau-Weißen im Stadion.
Ja, das stimmt. Ich war quasi beim guten Sven zu Gast, unserem treuen Hörer, ja. in seinem Wohnzimmer.
Ja, zumindest genug Platz dort.
Ja, das stimmt. Es waren gestern 40.000 Mann im Berliner Olympiastadion.
Ah ja, ein Trauerspiel. Aber ja, gut.
Also kann man sagen, was man will, aber diese Berliner Ostkurve heizt trotzdem ordentlich ein. Das ist eine der besten Kurven Deutschlands, glaube ich.
Ja, du musst mal zu uns ins Weserstadion kommen, dann.
Ja, das ist auch gut. Da ist, und vor allem auch eine der Kurven, bei der immer was los ist, auch wenn es sportlich mal schlecht läuft.
Ja, das auf jeden Fall.
Und das können die Herr Thaner auch von sich behaupten. Naja, genau, so sieht's aus. Ich bin auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Mich hat's ja dann erwischt nachdem es dich erwischt hatte, ja, du hast mir irgendwie angesteckt, das hat man in der Bonusfolge schon ein bisschen rausgehört, aber am Freitag war ich dann richtig platt und ja, gestern im Block zu stehen, hat meiner Gesundheit vielleicht nicht unbedingt weitergeholfen, aber es geht, es ist alles okay. Ich bin zumindest wieder fit und energiegeladen.
Na, immerhin, da sind wir beide jetzt topfit. Ready to go.
Ready to go für eine schöne Folge. Und wir befassen uns heute vor allem mit der 2023er Klasse. Wir haben ja immer gesagt, kauft euch unbedingt die Rookie-Picks ein. Die ersten 6 Wochen College-Football sind rum, oder? Mhm. Ja, und ja. Wir sehen, dass da nicht alles zwangsläufig ganz genauso läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Von dem her testen wir heute mal ein bisschen ab, wie hoch so das Panic-O-Meter bei uns ist, was das angeht und ob wir da eigentlich im Nachhinein Quatsch erzählt haben oder ob da doch immer noch eine sehr, sehr gute Klasse uns ins Haus steht. Das machen wir später. Bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal ganz kurz ein paar News eingeschoben. Beginnen wir damit, dass Rashad Penny jetzt offiziell out ist für den Rest der Saison. Und ja, Phil, die Seahawks Offense ist 3 Klassen besser, als wir uns das vor der Saison erwartet hatten. Dazu ist jetzt Rashad Penny, es war klar, dass es relativ wahrscheinlich, dass es an einem Punkt in der Saison passiert, ist er jetzt halt eben auch verletzt und Kenneth Walker gehört im Prinzip das Backfield. Wie hype bist du denn jetzt auf Kenneth Walker Season?
Ja, also erstmal zunächst zur Offense. Ich glaube schon, dass es noch ein bisschen regressieren wird. Also die werden nicht die ganze Saison auf dem Niveau weiterspielen. So viel kann man schon mal sagen. Aber Kenneth Walker sah in den limitierten Touches, die er hatte, schon echt gut aus. Und ich glaube schon, dass man da einiges erwarten kann. Also dass Kenneth Walker auf jeden Fall für den Rest der Saison bestimmt irgendwo Top 12, Top 15 Running Back auf jeden Fall sein kann. Eher Top 12, glaube ich.
Das wäre krass auf jeden Fall, wenn er das schafft. Ich glaube, das wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich jetzt so bullish schon wäre, ehrlich gesagt, aber wenn er das schafft, dann ist natürlich komplett Hype-Abfahrt, auch was sein Stock angeht. Ich hätte ihn jetzt eher so in die, Running Back 18 bis 20 Region, glaube ich, reingepackt. Weil ich glaube, der Schedule ist auch nicht ganz ohne.
Naja, jetzt, also Arizona, Chargers, Giants, Arizona, gut, dann die Bucks, aber die nächsten nächsten 4 Spiele sehe ich jetzt nicht so ganz kritisch. Also das sind jetzt keine Teams, die irgendwie super stark gegen den Run sind, glaube ich, gut, New York, okay, aber...
Ich glaube, die Cardinals sind schon auch nicht so verkehrt gegen den Run, meine ich, aber müsste ich nochmal nachschauen. Ja. Aber gut, unabhängig davon kriegt er auf jeden Fall Touches wie Sau und das ist ja... schon mal Das ist ja schon mal genug wert. Von allein das kann ihn ja schon in Richtung Low-End Running Back 1 hieven in der, mit der aktuellen Running Back-Umgebung, in der wir uns befinden. Das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, und ich glaube einfach, die Seahawks O-Line ist auch echt zumindest mal solide bis gut. Und ja, also dementsprechend, und er ist halt so ein Big-Play-Runner, ne? Wenn er den Space hat, dann kann er halt so dann auch explodieren. Haben wir auch gleich am Wochenende dann gesehen. Und ja, dementsprechend, die Frage ist halt wirklich, wie viel Targets kann er sehen, ne? Und ja, wie, also ich glaube, sie werden ihm halt nicht gleich völlig da die komplette Rolle geben, weil ich glaube, dann werden so DJ Dallas wird da noch irgendwie so eine Rolle sehen und so. Das muss ich zeigen, aber ich glaube, wenn sie ihm die Rolle geben, dann muss ich mich vielleicht dann auch noch mal ein bisschen, weil ich vielleicht gerade ein bisschen voreilig, dann, wenn sie ihm die geben, dann könnte das echt in die Richtung gehen. Sonst, ja, gebe ich dir schon recht, wenn ich so drüber nachdenke, dann müsste man, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Aber trotzdem auf jeden Fall ein Starter für den Rest der Saison, das sollte außer Frage stehen.
Ja, auf jeden Fall. Spannend, gut, genau. Da sind wir mal gespannt, wie es mit Kenneth Walker weitergeht. Die zweiten News kommen aus Carolina. Ich habe gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, die guten Nachrichten für DJ Moore reißen nicht ab. Erst die Entlassung von Matt Rhule, ja, ich glaube, irgendwo überfällig.
Ja, natürlich.
Ich verstehe natürlich, dass David Tepper, der Owner, ihm irgendwie noch das dritte Jahr geben wollte, bei einem 7-Jahres-Vertrag, der mit $62 Millionen, glaube ich, sogar voll garantiert war.
Ja, bestimmt.
Und ja, da hat jemand für 37 oder 38 Spiele Matt Rhule, ja, eine ganze Menge Geld bezahlt und noch dazu sich ein fürchterliches Produkt anschauen müssen. Also ja, das war keine gute Idee, den Kollegen zu holen. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Und das Zweite ist, dass Baker Mayfield einen High-Ankle-Sprain hat. Das heißt, Baker Season ist damit jetzt vorerst auch gelaufen. PJ Walker kommt rein. Da muss man natürlich sagen, war jetzt etwas ja, ein bisschen auch witzig hier, dass das positiv ist für DJ Moore. In Wahrheit natürlich auch sagen, ob jetzt Baker oder PJ Walker da den Ball wirft, ich glaube, im Moment spielt das nicht wirklich eine großartige Rolle, oder? Wird sich da irgendwas verändern? Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran.
Nee, gut, PJ Walker, wir wissen, was PJ Walker ist. Also es kann schon sein, dass es hin und wieder zumindest okay sein wird, aber ja, also ist jetzt auch kein, ist jetzt kein NFL-Starter. Nee, eher so Career-Backup, ne? Und ja, wenn überhaupt. Ne?
Wer und, DJ Moore bisher starten musste, wird es auch weiter wohl tun. Und ja, dann hofft man halt einfach, dass er irgendwie seine 7 bis 8 Receptions bekommt, hingeschemt, wie auch immer. Und er dann daraus das meiste macht. Aber klar, da ist ja, keinerlei, weder ist der Floor noch ist der Ceiling vorhanden. Das schmerzt einfach nur.
Ja.
Genau, das zu den Panthers. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, aber kurzfristig glaube ich nicht. Also ich denke ja nicht, glaubst du, die machen jetzt einfach hier mit so einem Übergangscoach die Saison zu Ende und dann geht's erst auf Headcoach-Suche, oder?
Boah, das muss man sehen, ne? Was für Kandidaten sie so in Erwägung ziehen. Ich sag mal, Urban Meyer wäre jetzt schon frei.
Oh ja, ist der noch nicht in Nebraska?
nee, und sonst, ja, muss man mal sehen, was für Kandidaten, ne? Ist immer schwierig während der Saison da irgendwie Leute zu holen. Und ja, ich glaube, also der DB-Coach hier, Steve Wilkes, der war bei den Cardinals Head Coach, glaube ich, der soll da interimsmäßig übernehmen. Also ja, ich erwarte da nichts Besonderes. Ich glaube, die Saison wird da so ausfaden. Die werden auf jeden Fall irgendwie einen Top-5-Pick mindestens haben. Und dann, denke ich mal, wird man einen neuen Quarterback holen im nächsten Draft.
das wäre Ihnen zu raten, zumindest würde ich mal sagen.
Ja,
dass in die Position vielleicht mehr investiert wird. Ja, genau. Mal sehen. DeMeco Ryans, der Niners DC, hat ja gerade in Carolina mal seine Visitenkarte vielleicht irgendwie dagelassen. Am Wochenende. Ja, das stimmt. Könnte man sich vorstellen. Holt dann wahrscheinlich nächstes Jahr Jimmy G, nimmt er gleich mit nach Carolina.
Wow.
Mal sehen. Genau, gut, das dazu. Und ich glaube, ansonsten gibt es jetzt keine großartigen News aus der Woche. Und wir sollten rübergehen in die Werbung. Phil, wie kann man uns denn folgen?
Ja, wie immer bei Twitter, @dynastyflow mit BH. Dann dir @49erflow, mir @phil81190. Und kommt gerne in unseren Discord-Channel und bewertet uns gerne bei Spotify und bei Apple Podcast und unterstützt uns auch gerne Monitor-Flow, wie?
Bei paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Gerne Spende eurer Wahl dalassen. Wir freuen uns sehr über alles, was wir da so an Zahlungen bei uns im Klingelbeutel am Ende finden. Das ist sehr cool. Vielen Dank an alle.
Jawohl.
Gut, das dazu und dann lass uns rübergehen zur nächsten Rubrik, den Hörertrades. Und da starten wir mit dem ersten. Der kommt von Dubway. Wir hatten zwei Stück letzte Woche von ihm, richtig?
Ja.
Beziehungsweise in der Bonusfolge. Und jetzt ist es eine 14er One-QB-Liga mit zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, einem Tight End und zwei Flex-Spots. Ich hatte die Möglichkeit gesehen, Jonathan Taylor zu bekommen. Taylor zu bekommen, musste den Umweg über Barkley gehen, aber der Preis war okay, mit 23er First. Und da er Barkley über Taylor sah, konnte ich mir auch noch Mahomes sichern. Ich bin im Rebuild und habe noch drei 23er First. Also, was macht Dumpway hier? Er bekommt erstmal eben Saquon Barkley für Kenny Pickett, einen 23er First, eben diesen Mid First und einen 24er Second. Und Barkley wird dann mit Kyler Murray von Dumpway wieder weggetradet und dafür kommt eben Jonathan Taylor und Patrick Mahomes ins Team. Klar, hier nochmal dran denken, es ist ja eine 1QB-Liga, auch wenn es eine 14er ist. Phil, was sagst du denn zu den beiden Deals so zusammengenommen für Dumpway hier?
Ja, Win, ne? Also in der 1QB quasi Pickett einen mit 23 First und einen 24 Second, 14er Liga, ne, muss man ja auch sagen. Also da haben die Quarterbacks auch schon Wert und auch Runningbacks, gute Runningbacks sind auch schon ein bisschen mehr wert. Dafür dann Mahomes und Taylor am Ende zu bekommen, das ist schon ein absoluter Stil, ne?
Murray hat er ja auch noch reingelegt. Das darf man jetzt nicht ganz
Ja, das stimmt. Habe ich jetzt gerade so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, also das ist schon, also absoluter Stil, also ich sehe praktisch quasi das Paket sehe ich weit unter Jonathan Taylor, was er ausgibt und ich sehe Mahomes über Kyler Murray logischerweise und dann muss man einfach sagen, es ist ein Win auf ganzer Linie, also kann ich nicht anders sagen, das ist ein Deal, den hat er echt clever und gut gemacht.
Ja, absolut. Sehr schön, wenn sowas mal geht. Da kann man nur sagen, kann man nur den Hut vorziehen und dann beglückwünschen, denn das ist wirklich, sehr schön. Und hier ist am Ende ein First und ein Second im Prinzip bezahlt worden für Jonathan Taylor. Billiger wirst du ihn nicht mehr bekommen. Und wenn da sich jetzt so ein Buy-Low-Fenster öffnet, nur weil der Kollege jetzt irgendwie da am Knöchel verletzt ist und mal ein Spiel verpasst und davor zwei schlechte Spiele hat, ist er unfassbar. Das Talent ist nicht weniger geworden, Leute.
Ja, und ich glaube, der Second, den kannst du eigentlich noch abrechnen für die Differenz zwischen Mahomes und Murray. Und die ist eigentlich sogar aus meiner Sicht selbst in 1QB14er noch größer, je nach Quarterback-Scoring. Ja, je nach Quarterback-Scoring schon auf jeden Fall.
Natürlich. Gut, da bin ich nicht dabei, aber
je nachdem, wie hoch Passing-Touchdowns bewertet werden, auch natürlich eine Rolle, ne? Also wenn 6 Punkte Passing-Touchdown, dann auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht. Murray auch ein Elite-Quarterback, so groß finde ich die Lücke nicht. In Superflex, klar, ist das schon noch ein merkbarer Unterschied, aber
hast du ihn diese Saison spielen sehen? also das Einzige, was Elite war, war sein grüner Hosenanzug am Wochenende. Das war Elite. Also, wenn man quasi der Ausstatter von Hillary Clinton ist, war es auf jeden Fall Elite.
Ja,
aber das war auch das Einzige, was.
Ja, ich bin da weitaus entspannter, muss ich sagen. Bei Kyler Murray, der Junge ist ein guter Quarterback und wird auch weiter jahrelang gute Fantasy-Zahlen auflegen, bin da null besorgt.
Ist auch ein bisschen Slender von meinerseits, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Ne? Ein bisschen Spaß muss natürlich sein.
Ja, das ist, ja klar, aber ich muss dich ja trotzdem accountable halten in der Trade-Analyse. Das hilft ja nichts.
Alles klar.
Bleib dabei. Gut, genau. Dann der nächste Deal, den wir haben, der kommt von Swiss Guy und er sagt, ich bringe für nächste Woche auch noch einen Hörer-Trade rein. Das Ganze ist Xion 77 zuliebe, der ist nämlich die Gegenseite. Swiss Guy sagt, ich bin im Retool, da die Saison ziemlich schlecht gestartet ist. Fast alle Teams, die im Contender-Modus sind, haben gute Running Backs. Deshalb konnte ich Cook nicht so hoch verkaufen. Persönlich habe ich den Trade so eingeschätzt. Da kommen wir jetzt vielleicht mal später dazu. Wir wollen ja erstmal den Trade dann noch anschauen. Insgesamt habe ich jetzt 5 23er First und davon sollte einer Top 3 sein, der Rest zwischen 4 bis 12 verteilt. Swiss Guy bekommt hier Russell Wilson, einen 23 First, 24 Second und 25 Third. Xion auf der anderen Seite bekommt hier Kyler Murray, Dalvin Cook und eine 25 Fourth. Was hat sich Swiss Guy gedacht? Für ihn ist Russell Wilson plus ein 23er First mit Too Late ergibt Kyler Murray und Dalvin Cook ergibt hier den 24 Second und den Uptrade von der vierten in die dritte Runde. Xion auf der anderen Seite vielleicht hier noch sei noch dazu gesagt, denn der hat auch noch das Ganze kommentiert. Mein Senf dazu, ich sehe mich nicht unbedingt als Contender, habe aber ein ziemlich breit und auch gut aufgestelltes Team. Und nach meiner Evaluation wollte ich auf Quarterback besser werden. Da kam ich auf Kyler, da viele andere bessere Quarterbacks locked sind. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich von einer Broken Offense zur nächsten gewandert bin. Also Cook habe ich dann mitgenommen, um zu sehen, was geht. Swiss und ich begeisterte Hörer von euch sind und er auch gerne mal seine Trades reinstellt, habe ich ihn genötigt, das jetzt auch zu machen. Macht weiter so. Dankeschön. Ja, vielleicht einmal ganz kurz, ich habe es ja schon angerissen, ich bin großer Fan von Kyler Murray und sehe ihn auch nach wie vor als Elite Quarterback. In dem Sinne finde ich das dann absolut einen guten Deal hier für Xion, hätte ich auch immer gemacht, ehrlicherweise, das zu zahlen. Russell Wilson, auch wenn das, ich bin jetzt schon mal rausgegangen und habe die letzte Woche überall mal ein bisschen Angebote rausgeschickt für Russ, ehrlicherweise hat man da auch ein bisschen Bauchschmerzen mit, wenn man im Moment für Russ Angebote rausschickt, aber trotzdem, das sind natürlich auch die Momente, die könnte ich immer buy low sagen und dann, wenn es mal eine Möglichkeit gibt, das dann nicht tun. Daher, das geht schon im Moment für Russ und der ist da sicher im Moment auch ein bisschen unterbewertet, aber trotzdem, all in all hätte ich das für Kyler Murray auch gezahlt und ja, genau wie Xion das auch sagt, Dalvin Cook, den bekommt man halt dann so oben drauf. Swiss Guy, ja, blöd gelaufen quasi, wenn man Dalvin Cook nicht wirklich los wird, aber im Zweifel würde ich persönlich dann einfach das Ganze ein bisschen aussitzen. Ein Second, wenn du Cook quasi den Second plus kleinen Uptrade da schon nur an Value zurechnest, den bekommst du, glaube ich, immer. Und dann kann man auch noch warten, ob sich nicht noch woanders ein Running Back verletzt und man dann Dalvin Cook gut dahin verkaufen kann. Daher hätte ich es an deiner Stelle persönlich nicht gemacht.
Ja, also aus meiner Sicht hier auch natürlich, also Wilson richtig low bewertet. Ich habe es im Discord schon mal geschrieben. Denver kommt aus dem Vertrag die nächsten, ja, 3 Jahre oder sowas nicht raus. Ne, das ist also jo. Echt, also die können machen, was sie wollen. Ich glaube halt einfach, es ist im Moment eine Kombi. Russ vielleicht, muss besser spielen. Andererseits glaube ich auch einfach der Coaching-Staff eine Katastrophe. Sie machen es auch nicht gerade unbedingt leichter. Und Russ spielt einfach schlecht. Aber wie gesagt, wir wissen, was er für Fantasy leisten kann. Und ich glaube einfach, dass das auch wieder kommen wird. Und ich glaube, für Fantasy wird es auch nicht so schlimm sein wie in Real Life. Nichtsdestotrotz hier natürlich Dalvin Cook im Prinzip verschenkt. Ne? Also das ist leider so, da hätte man wirklich warten müssen. Dalvin Cook hatte einen Scheißstart in die Saison. Da ist es einfach so. Und er hatte jetzt am Wochenende natürlich wieder die Breakout-Performance und der Trade ist hier irgendwie von Freitag oder vielleicht auch früher. Genau, und deshalb muss man einfach sagen, ja, also da bin ich auch schon eher dann leicht auf der, oder ja, bin ich leicht auf der Kyler Murray-Seite, weil ich ihn schon dann insgesamt schon ein bisschen besser auch sehe für als vom Dynasty-Value auch allein her.
Eben, das ist ja das Ding. Du wirst ja auf der Quarterback-Position 8 Jahre oder so jünger. Das kann man nicht.
Ja,
nicht ohne
und der ist auch langfristig gebunden. Ne? Also wenn genau. man da auch Broken Offense, ich sag mal, Kingsbury wird da innerhalb der nächsten 2 Jahre für ihn hoffentlich weg sein. Und dann wird er vielleicht auch noch eine bessere Offense kriegen und sowas. Und das Team ist halt vom Talent her im Moment auch einfach schlecht. Und das kann eigentlich auch nur noch bergauf gehen. Vielleicht mal keinen Linebacker in der ersten Runde draften würde helfen.
Linebacker-Safety-Hybrid. Das ist das Beste.
Also noch besser, ja.
Immer die Tweener. Tweener sind auf jeden Fall Top-10-Picks wert. Das ist eine super Idee.
In jeder Hinsicht, ne? Kennst du als Niners-Fan ja auch mit Solomon Thomas, ne?
Ja. Uff, ja. Das war die Phase, als man dachte, ah ja, hey, ich habe einen undersized Three-Tech, der im College gut den Passer rushen kann. Das ist Aaron Donald. Ich pick einfach jetzt hier Aaron Donald.
Ja.
Turns out, ja. Aaron Donald ist wohl irgendwie irgendwo doch einmalig.
Leicht besser. Ja. Ja.
Nee. Genau. Ja, das dazu. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Deal. Und der kommt von Puppenkiste. 12 Teams, Superflex, 11 Starter, PPR, Tight End Premium. Ich bin im absoluten Rebuild und mein Second wird ziemlich sicher der 201 sein. Puppenkiste bekommt hier Javonte Williams und hat seinen eben 2-0, voraussichtlich 201 bezahlt und zusätzlich noch AJ Dillon abgegeben. Phil, was sagst du zu dem Deal?
Finde ich aktuell fair, muss ich sagen. Also Puppenkiste, gut, wenn er jetzt hier eh schon im Voll-Rebuild ist, muss er vielleicht die Punkte von Dillon nicht unbedingt abgeben. Aber ich glaube, Javonte ist 2 Jahre jünger als AJ Dillon. Irgendwie sowas müsste es sein. Und in der 11-Starter-Liga ist der Second 201 natürlich auch schon einiges wert. Ne? Also das wird wahrscheinlich schon noch ein Starter werden. Und dementsprechend, ja, also ich finde ihn fair, muss ich sagen. Würde mir schwer fallen, mich dafür eine Seite zu entscheiden.
Ich glaube, ich hätte für Javonte tatsächlich nicht bezahlt, weil ich finde, AJ Dillon tatsächlich. Klar, der hat jetzt nicht so viel gescored, aber im Prinzip kriegt er schon ähnliche Opportunity wie Aaron Jones und die Breakout-Games werden da kommen, glaube ich. Und deswegen finde ich es ein bisschen, wie viel ist Javonte tatsächlich einfach mehr wert als AJ Dillon?
Ja, die Frage ist bei AJ Dillon natürlich, also AJ Dillon braucht eigentlich der Aaron Jones-Verletzung, um wirklich relevant ist im Prinzip ja nichts anderes als die Situation in Denver mit Melvin Gordon letztes Jahr. Das ist, außer dass AJ Dillon nicht so talentiert ist wie Javonte, meiner Meinung nach, aber das ist im Prinzip eine ähnliche Situation und der ist einfach, du kannst ihn einfach nicht starten, ne? Das ist das Problem und er ist nächstes Jahr halt 25, selbst wenn die dann Aaron Jones cutten, ist er, glaube ich, wie gesagt, 25 und das ist halt das Problem. Dann hat er auch nicht mehr den absolut geilsten Wert. Ne? Das ist eben...
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, das deswegen, also AJ Dillon, ich verstehe, wo du herkommst und also finde ich auch, ist auch ein Argument und auch gerade in der 11-Starter-Liga muss man hier dann auch natürlich das Argument auch wieder nehmen. Ist er vielleicht doch eben startbar, aber ja, boah. Also,
alles also gut, vor
ich
allem,
verstehe den Deal.
Vor allem finde ich auch den Second halt so teuer. Ich habe jetzt irgendwie so mit AJ Dillon angefangen, weil ich den ein bisschen unterbewertet finde, aber im Prinzip, sag ich mal, Javonte gegen den 201 finde ich so schon relativ fair. Wir sagen ja auch, er ist für jeden First weg. Dann können wir ja nicht sagen, ja, für den 23-201, weiß ich nicht. Also gibst ihn an den, ja, genau. Also das finde ich ein bisschen... Da steht halt wieder Second dran, deswegen ist es weniger, aber im Prinzip ist es ein Late First halt so. Das ist schon, naja.
Ja, alles gut.
Ja, genau. Das dazu. Dann gehen wir, ganz kurz hat auch noch die Gegenseite hier von Puppengäste auch noch was geschrieben. Nils 98750. Sei auch noch kurz vorgelesen, sehe mich als Contender, muss ich mit Brady auch. Hatte mit Gordon einen Ersatz für Javonte im Kader. Dillon gibt mir noch interessante Tiefe und etwas für die Zukunft. Der 2-1 war, der vielleicht 2-0-1 war ein guter Kompromiss, weil ihm ein First zu teuer war. Bin zufrieden. Ja gut, das verstehe ich auch wiederum. Puppenkiste, dein First bitte besser nicht für Javonte abgeben.
Nee, genau. Und es ist halt auch aus Contender-Sicht kann man den Deal ja auch voll verstehen. Du wirst wahrscheinlich, also wirst erstmal Dillon praktisch dafür für Javonte aufstellen im Prinzip und nimmst den 23 Second, entweder brauchst du ihn selber oder tradest ihn halt noch weiter, ne? Dafür kriegst du ja schon noch ein gutes Asset dann noch.
Ja, das ist halt das, ich finde tatsächlich, Nils kommt hier echt günstig jetzt, also richtig gut raus aus der Scheiße, die er rein manövriert wurde durch diese Javonte-Verletzung. Ja, im Prinzip, ich will nicht sagen, dass es besser ist jetzt hinterher als vorher, weil Javonte schon geil geliefert hätte, aber du hast mit Gordon jetzt einen Starter, hast mit Dylan einen Starter und kannst sie für den 2-0-1 im Prinzip nochmal einen Starter kaufen. Also die schon eine gute Sache.
Ja, gut, nichtsdestotrotz hätte ich lieber Javonte.
Ja, fair, aber was kriegst du jetzt für ein Paket aus Gordon, Dylan und dem 201?
Ja, gut. Tja. Ja, kommt auf die Liga an, sicher.
Stimmt. Gut, dann nächster Deal kommt nochmal von Swiss Guy und sagt dann direkt noch einen Trade hinterher. Bin im Retool in der 12er. In der Liga ist der 12er PPR Superflex mit 9 Startern und teilt im Premium 0,5. Wollte insbesondere den riesen Value-Verlust vermeiden, falls CMC sich nochmal verletzt. Er gibt hier CMC eben ab an unseren anderen Hörer CM1702 und bekommt Najee Harris. Ja, Swiss Guy, ich weiß gar nicht, wie viel älter ist CMC als Najee Harris eigentlich? Ist das ein Jahr Unterschied?
Ich glaube, 2 sogar.
Sind sogar 2, okay. Ich verstehe, wo du herkommst, dass du dich auf der Running Back Position dann lieber verjüngen willst, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, was bekommen wir für CMC im Moment? Klar, wenn du dich gewinnen kannst, dann muss er weg, und zwar ASAP, das verstehe ich auch. Und wenn dann in der Liga nichts Besseres gibt als Najee, auch okay. Aber ja, im Prinzip liefert der gute Mann wieder ab, der sieht auch wieder gut aus. Hat jetzt auch gegen die Niners geliefert, was nicht jeder Running Back schafft. Und daher finde ich es ein bisschen schade, den hier für im Prinzip in Anführungsstrichen nur Najee abzugeben. Aber es ist alles in allem okay. Und ich verstehe beide Seiten.
Ja, geht mir genauso. Also letztlich, wenn ich gewinnen will, wenn ich Punkte brauche, nehme ich McCaffrey. Wenn ich da eher so ein bisschen, und ich glaube, er hat auch in der Liga Probleme, den zu verkaufen, CMC, dann kann man das schon verstehen. Wie gesagt, das sind 2 Jahre, beide werden in der Offseason jeweils wieder, also haben beide in der Offseason Geburtstag und dementsprechend, also sind im Prinzip aus Fantasy-Sicht genau 2 Jahre, wenn man so.
Ja, und ich verstehe natürlich das Argument schon sehr gut zu sagen, hey, wenn sich CMC verletzt, dann ist er Value wirklich im Arsch. Ja, ist bei Najee, wenn eine Season-Ending-Injury kommt, ist es nicht komplett im Eimer.
Ja.
Das ist einfach so. Das ist schon okay. Verstehe den Prozess gut.
Ja.
Alligatormilch mit, ich glaube schon unserem letzten Deal für heute. Jawohl. 16er Superflex, Titan Premium mit IDP. Spannendes League-Setting übrigens. Mein Team im Rebuild und viele verletzte Starter auf IR. Trey Lance, Jeremy Chin, etc. Ich hatte Teddy Bridgewater und der Owner von Tour hat mich angeschrieben, er wolle Teddy gern haben, direkt vor Week 5. Mein Argument, dass Tour pro Jahr circa 5 Spiele verletzt verpasst, war offenbar so gut, dass er mir einen Second 24 und einen Mid- bis Early Third 23 gezahlt hat. So schnell konnte ich gar nicht Accept drücken. Die Frage an sich, wie steht ihr zu solchen Aktionen? Backup für seinen Starter holen beziehungsweise Fanpicks. Der andere Owner ist offenbar großer Dolphins-Fan. Ja, Phil, hättest du das für Tour vor Woche 5 bezahlt?
Für Tour vielleicht, aber für Teddy Bridgewater.
Für Teddy, sorry.
Ja, also man muss schon sagen, hier 16er Superflex, ne? Da ist halt, also es war natürlich trotzdem teuer. Das kann man jetzt, also gut, auch wenn natürlich der Third halt ein Fourth in einer anderen Liga ist, wenn man es hochrechnet, also oder wahrscheinlich, ne, wenn er mit ist. Und aber IDP, ne? Ja, okay. Ja. Ja, aber also ich hätte es nicht gemacht. Also Teddy, ich habe Teddy auch in einigen Ligen tatsächlich, weil ich auch von Touren nicht überzeugt war. Und deswegen habe ich halt viele Teddy-Shares gesammelt, die waren ja for free im Prinzip auch. Und ja, ich habe Teddy jetzt auch probiert zu verkaufen, hab's nirgendwo hinbekommen, also für egal was, habe auch so Bundle-Deals angeboten, niemand wollte ihn haben, zu Recht auch gut, dass er sich dann natürlich direkt verletzt, war natürlich für den Arsch gut, aber ja, natürlich, Gut.
Also ich muss sagen, ich finde, dass es zu Recht ist. Keine Ahnung. Ich glaube, die Miami Offense funktioniert, egal mit welchem Quarterback, ziemlich gut. Ein recht viel leichteres, also einen recht viel besseren Landing-Spot kannst du, glaube ich, auch als Teddy nicht haben. Und wann kommt die Tour wirklich wieder? Das wissen wir immer noch überhaupt nicht. Es können auch noch ein paar Wochen sein. Und wenn jemand nicht mal einen Fourth, sag ich mal, bezahlen will für so jemanden, dann verstehe ich nicht, warum. Also den mache ich halt all day long, den Deal. Ehrlicherweise, wenn ich einen Starter brauche. Okay.
Ja, ich meinte jetzt zu Recht eher aus Sicht, dass Tour, dass Teddy sich direkt verletzt hat. Das war
ja
das klar, war so ein bisschen, also im Hindsight. Nachgang.
In Hindsight hätte ich auch den scheiß Viertrunden-Pick nicht für Andy Dalton ausgeben sollen in einem Contender-Team. Aber da war ich halt auf Quarterback. Ich habe einen Deal für Russ gemacht, den ich halt aus deiner Sicht einfach ein No-Brainer fand. Das war aber zwischen Donnerstag und Sonntag. Dann habe ich Jared Goff dadurch abgegeben, unter anderem in dem Deal. Und dann habe ich Dak, der ist verletzt, der spielt nicht. Ich war halt blank. So ist eine Superflex-Liga, klar. Superflex-Position kriege ich noch irgendwie gefüllt, aber ich kann nicht halt mit einem Nuller Donut da auf Quarterback. Ich stand 2-2 als Contender. Und dann dachte ich mir, ja komm, weißt du, vielleicht reißt es halt mit Andy Dalton, der ja auch ein gutes Matchup im Prinzip hatte gegen die Seahawks. Defense. Das war mir ein Viertrunden-Pick halt einfach wert.
Ja.
Turned out, ich habe das Matchup trotzdem verloren. Also war es in Hindsight auch scheiße.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also solche Spieler, dann so Spot-Starts, halt, sind halt schon locker ein Fourth wert. So, sei es Cooper Rush, sei es irgendwie Gino. Gut, den wirst du nicht mehr für einen Fourth kriegen.
Ne? Wenn jemand das nicht aktiv die Punkte raushaben will aus seinem Lineup, ja, dann wird es schwierig.
Und ja, genau, solche Leute kann man schon mal dann auch für einen Fourth für eine Woche kaufen, ne? Das ist halt, mein Gott, man gibt,
ja, klar.
Wenn man die Punkte braucht, braucht man sie. Aber
jo, true, absolut richtig. Gut, ja, das war es jetzt auch mit den Hörertrades und generell, ich glaube, was auch noch in der Frage ja drin steckte, bitte kauft nicht einfach überteuert Spieler ein von Franchises, wo ihr Fan seid. Das ist mal generell natürlich keine gute Idee.
Ja, das ist gut. Ich bin da mal ganz froh drum, wenn ich wenn ein Spieler abgeschrieben ist und du findest dann noch so den letzten Fan eines Spielers, das ist schon immer ganz schön. Da kann man immer noch dann einigermaßen hinverkaufen.
Absolut, absolut.
Das also kann so. Ich auch nur als Tipp nochmal für alle Spieler geben, wenn ihr das wisst und irgendjemand ist in eurer Liga und so ihr wisst, okay, der ist Fan von dem Team und der kauft die Spieler dann auch wie verrückt, dann notiert euch das oder irgendwas, weil das kann immer ganz spannend sein.
Absolut, absolut. Das ist so. Gut, ja. Das zu den Hörertrades und ich würde sagen, dann gehen wir rüber zu unserer heutigen Hauptsection und zwar wir werfen den Blick auf die 23er Klasse und du hast das hier schön beschrieben, monströs oder monströs overhyped und versuchen wir doch jetzt mal nicht die Antwort drauf zu geben, denn wir sind eben noch nicht im März oder gar dann irgendwie Anfang Mai, wo wir vieles über die Spieler wissen, inklusive Draftkapital, sondern wir befinden uns noch hier am 10. Oktober. Wir haben eben ein paar Wochen College Football nochmal gesehen, aber wir geben mal einen Zwischenstand ab. Wie selbstbewusst sind wir noch? Und vielleicht einfach mal so vorab, wie zuversichtlich bist du oder wie stehst du zu unsere Aussage, dass das eine Monsterklasse wird im Moment?
Also man muss ganz ehrlich, um es einzuordnen, wir haben jetzt irgendwie 40% der College-Saison gespielt, wenn überhaupt, plus ne, dann kommen noch Bowl-Games, Championship und so weiter und so fort dazu. Mhm. Also ich sag mal, man kann grob sagen, irgendwo ein Drittel bis 40%, sowas haben wir gespielt, so in die Richtung. Und deswegen bin ich auch immer noch sehr, sehr vorsichtig, weil da kann sich noch echt einiges entwickeln. Da sind auch Spieler, die sicherlich langsam gestartet werden, die dann aus dem Loch kommen und sowas. Offensives, die sich finden und Leute, die gesund werden oder die sich verletzen. Da gibt es viele Sachen, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz, ja, haben bislang mehr Spieler enttäuscht als positiv überrascht aus dieser aus der Klasse. So, und ich glaube nach wie vor, dass es eine gute, sehr gute Klasse ist. Ob es eine Monsterklasse ist, da würde ich so ein kleines Fragezeichen dran setzen.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wir sehen halt, dass echt ein, gerade auf der Receiver-Position bricht ein bisschen oder ja, kommen Fragezeichen auf. Auf der Quarterback-Position hat sich noch nicht so richtig irgendwie, haben sich noch nicht die Prospects gezeigt, die jetzt plötzlich hier den, ja, so ein bisschen die Boards hochschießen, die uns dahingehend noch in Superflex Rookie Drafts halt, ja, die den Value der Picks deutlich hochschrauben. Und ja, auf Running Back, da muss man tatsächlich froh sein, dass die Kollegen sich, also im Großen und Ganzen haben die es echt gut zusammengehalten. Und das ist auch so das, woran man sich nach wie vor klammern kann. Und was ja auch einen wahnsinnigen Value haben wird wieder in den Rookie Drafts. Denn alle werden, gerade nachdem wir so viel Probleme mit Verletzungen hatten, jetzt auf der Running Back Position, werden sich auf die jungen Spieler auch wieder stürzen wollen und werden die auch wieder ja, relativ teuer kaufen wollen, beziehungsweise früh picken wollen. Genau.
Ja. Das für, also, sorry. Ja, die Tiefe, ne, nach wie vor ist, also, die ist, ich glaube, über jeden Zweifel erhaben, ne. Wir werden natürlich am Ende sehen, wer sich wirklich für den Draft dann anmeldet. Das ist natürlich immer so, sind immer so die großen Fragen. Aber ich bin ja nun auch in Vorbereitung auf diese Folge nochmal alles durchgegangen und ich habe mir ein paar Leute, oder was heißt ein paar, ich habe mir schon einige Leute rausgeschrieben, aber also ich habe hier locker auf dem Zettel Leute, mit denen ich 4 Runden füllen kann. Also.
Ja, klar. Ist halt die Frage, wie viel Profile gibt es am Ende, wo wir sagen, denken wir zurück an die 21er-Klasse, die wirklich einfach eine richtig gute Klasse war. Da hatten wir Quarterbacks mit hohem Draftkapital, die dann auch mit den Tools, sag ich mal, irgendwie rauskommen, die kamen, die wir als Fantasy-Manager sowieso schon gern sehen. Dazu, gut, Running Back war das jetzt nicht so überragend, aber nehmen wir dann die 2020er-Klasse, gab es auch wieder viele Running Backs, die gut aussahen. Wide Receiver gab es in beiden Jahrgängen super gute und so. Und das und gerade, ich finde, bei Receiver halt, findest du in der zweiten Runde auch noch die Spieler, die wirklich ein gutes Profil haben, die Early Declares sind, die halbwegs, die in Zweitrunden Pick, also die in der zweiten Runde gingen und so weiter und so fort. Wie viele davon finden wir wirklich? Natürlich kann es nach wie vor wieder viele geben, die hier noch klettern, aber ich glaube halt, es ist schon ein bisschen, das Jahr ist schlechter losgegangen, als wir als wir uns das erhofft haben, glaube ich.
Ja, das schon.
Und deswegen, lass uns doch mal Position für Position jetzt auch durchgehen und da ein bisschen reinschauen, wie wir die Spieler denn sehen. Auf Quarterback, glaube ich, gibt es relativ deutlich die Elite-Klasse, sage ich mal, um die schlagen sich auch die NFL-Teams am Ende sehr früh im Draft, glaube ich zumindest im Moment. Siehst du denn Concerns bei CJ Stroud und Bryce Young aktuell oder findest du, das sollten doch Top 4 Rookie-Picks eigentlich auch werden und sind es auch wert?
Ja, davon gehe ich aus. Also natürlich jetzt beide. Young hat in diesem Jahr ein bisschen schlechtere Umstände, weil so ein bisschen die Waffen fehlen, jetzt ja auch verletzt, ne? Hat ja eine Schulterverletzung irgendwie und ja, aber grundsätzlich, also habe ich da eigentlich bei Young null Bedenken. Stroud profitiert natürlich enorm von seinem Receiving Core, aber ist schon Wahnsinn. Also er liefert ja auch, ich sag mal, Olave und Wilson sind weg, Jackson, Smith und Jigba verletzt und er liefert halt auch dann mit zweifelsohne hochtalentierten Leuten, aber im Vergleich, seine Top 3 Receiver sind nicht mehr da und er liefert da halt trotzdem ab. Von daher, also habe ich da null Concerns bei den beiden und denke, dass die auf jeden Fall, sagen wir mal, Top 10 Picks auf jeden Fall sein werden.
Ja, gehe ich auch davon aus. Also die einzigen Concerns bei beiden, glaube ich, sind eigentlich, wenn dann so Size bedingt, beide jetzt nicht gerade groß, beide nicht gerade schwer.
Stroud ist doch groß.
Ja, was wiegt der? Ich glaube, der wiegt auch irgendwie so 190 oder 100, oder wiegt der wiegt, glaube ich, keine 200. Oh, also, das ist
doch, der ist doch schwer. Da bin ich mir 218, 3-6, 6-3, 3-6 wäre klein. 6-3, 218. Ja, ja,
der ist schon. Ich glaube, dann ist irgendwo auf jeden Fall extrem, also deutlich niedriger gelistet.
Okay, also
da muss ja, man das mal sehen.
Noch Highschool-Zahlen.
Vielleicht. Also ich finde auch, ich finde, dass das schon lean aussieht. So.
Ja, aber das ist ja schon ein Brocken. Also ich finde schon immer, dass der relativ groß.
Ja.
So
okay.
Tower.
Also klar, der ist nicht so klein wie Young. Klar, der ist ja irgendwie teilweise sogar 5'11 gelistet. Ich glaube in der Regel 6'0 und ja. Hat da so auch um die 200 Pfund. Das ist aber auf der anderen Seite, ich meine, wir sehen auch, klar, Kyler Murray, Russell Wilson und so weiter und so fort. Du musst nicht so groß sein, um am Ende ein guter Fantasy-Quarterback zu sein. Daher mal sehen.
Ja, ich glaube bei Young, und ich glaube, die Zeiten, das wird es immer geben in der NFL auch, bei ein paar Teams wird er halt nicht auf dem Zettel sein aufgrund der Größe. Aber ich sag mal, die restlichen 25 gehen dann, glaube ich, nichts drauf. Und ja. Dementsprechend spielt es auch keine große Rolle.
Ja gut, ich meine, wir haben schon sehen ja, dass Murray, Wilson und so einfach schon von ihrem Spiel her auch wirklich wenig die Mitte des Feldes anvisieren.
Ja.
Also das muss man schon, ich finde nicht, dass das ein reines Narrativ ist. Kannst trotzdem guter NFL-Quarterback sein, aber du bist halt vielleicht nicht, du hast halt nicht alle Möglichkeiten, wie das jetzt vielleicht ein Justin Herbert hat.
Ich glaube schon, dass Bryce Young ist aber, glaube ich, also zumindest im College relativ gut durch die Mitte. Also deshalb muss man halt sehen. Und ich glaube, die Alabama Offensive Line ist halt schon auch eine NFL Offensive Line von den Leuten von Größen und so, die da spielen. Also dementsprechend ist das schon, weiß ich nicht, ob natürlich sind NFL Defenses besser, aber ja, so wie ich das weiß, ist er da relativ gut.
Ja, Drew Brees war ja auch überragend darin.
Ja.
Also und war jetzt auch kein Riese. Von dem her, ich weiß schon, was du meinst. Es ist nicht so dramatisch. Ich sag nur, das sind ja, wenn dann die Concerns, die man bei den Kollegen eigentlich hat.
Das auf jeden Fall.
Was. Von dem her, bei den Jungs sind wir nicht concerned. Wir halten uns eigentlich zu lange auf, da um zu sagen, alles bestens. Die werden früh gehen. Wie sieht's denn jetzt quasi? Der Quarterback 3-Spot, der war immer offen. Wir beide haben vor der Saison gesagt, Tyler Van Dyke, das ist unser Kandidat. Ja. Tyler Van Dyke spielt absolut beschissen. Ist, glaube ich, jetzt sogar gebencht worden im letzten Spiel. Also der ist, glaube ich, raus aus der Konversation um den dritten Quarterback im anstehenden Draft und vermutlich, sind wir ehrlich, auch raus aus der Diskussion darum, überhaupt zu deklären. Der wird wohl zurückkommen. Wen hast du denn jetzt im Moment auf dem Zettel, so der dritte Quarterback zu sein?
Ja, allein schon aufgrund des prognostizierten Draftkapitals Will Levis aus Kentucky. Ja, der bringt halt, ich sag mal, tooltechnisch alles mit. Das ist so ein bisschen, jetzt Josh Allen Light, würde ich mal sagen. Also ist auch riesig, hat einen starken Arm und hat gewisse Tools auf jeden Fall und hat Armstärke und dementsprechend glaube ich einfach, also der wird mal in den Top 10 gemockt. Und da wird es auf jeden Fall ein NFL-Team geben, was in der Saison von Josh Allen aufs Maul bekommen hat und dann das und denkt, oh ja, alles klar. Ist auch ganz gut zu Fuß, das muss man hier auch erwähnen, auch aus Fantasy-Sicht auf jeden Fall. Und dementsprechend Will Levis Quarterback 3. Und also ich könnte mir vorstellen, dass der im richtigen Landing-Spot auch für Fantasy tatsächlich höher als Quarterback 3 für Fantasy sein kann nachher in Dynasty Rookie Drafts.
Also Quarterback 2 werden könnte. Quasi. Oder 1. Ja, okay. Möglich, ich möchte nichts ausschließen, aber ich bin bei Will Levis sehr, sehr viel pessimistischer. Spielt einfach fürchterlich, der Kollege. Der kann einfach kein Quarterback spielen. Ich glaube, QBR, ich weiß gar nicht, was der dieses Jahr auflegt, von 60, das ist wirklich absolut übel. Und ich glaube keinen Meter an ihn.
Man muss natürlich auch sagen, und das ist, glaube ich, ja auch eine Sache, der Unterschied zum Beispiel zu Stroud und Young sind einfach auch die Umstände. Spielt zwar auch wie Young in der SEC, aber also sein bester Receiver war letztes Jahr Wandale Robinson. Der ist jetzt in der NFL, ne, das ist halt, ich sag mal, darüber würden die anderen sich wahrscheinlich kaputt lachen und Ja, also das ist schon ein Riesenunterschied, was die Umstände betrifft. Ne, Kentuckys Offensive Line ist ja, glaube ich, auch nicht so ganz toll. Also, ja, da muss man das Ganze schon ein bisschen, ja, mit Augenmaß betrachten. Ich glaube, da sollen wir, ich sag mal, eher auf die Tools des Ganzen gucken, als vielleicht auch auf den Output.
Gut möglich. Möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Tools hat er. Und im Zweifel, ich weiß auch aus der ganzen, wenn der Top 10 geht, werde ich ihn auch draften, weil ich einfach das Justin Herbert all over again, so den zu faden einfach, weil bla bla bla, Marianne war nicht, man muss dann da rein und der NFL da irgendwie vertrauen, aber ich bin da noch nicht so überzeugt irgendwie, dass sich da ein Team so verliebt, aber let's see.
Also, schauen wir mal.
Wen ich spannend finde im Moment ist Hendon Hooker. Ja. Der spielt tatsächlich echt eine gute Saison auch wieder. Und ja, ist so ein bisschen für mich der Kandidat da zu klettern. Neben dem, dass er eben auch wirklich gut spielt, was das Passing angeht. Auch ein sehr mobiler Quarterback, der Market Share, Rushing Yards, Zahlen auflegt, wie wir uns das wünschen. Von dem her, glaube ich, der Kollege, der könnte wirklich so einer sein, dem ich es eigentlich nicht zugetraut habe, da noch in die erste Runde in Rookie Drafts reinzurutschen.
Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Ich meine, er ist ja vom Alter her, ist er schon reif,
was,
kann man sagen.
Was betagter, ja.
Also, ich glaube, der wird, ich weiß gar nicht, 25 oder 26 sein, wenn er gedraftet wird. Also irgendwie sowas. Der wird echt uralt sein. Das ist das Einzige.
Nee, er ist jetzt wie 25 würde er sein, ja.
Ja, okay, ja. Also, ja gut, Januar, nee, der wird im Januar erst 25.
Genau, aber er wird 25 sein.
Er wird 25 sein, genau. Ja. Wird dann natürlich schon noch während seiner Rookie-Saison 26, ne? Das, also...
Wenn er den Super Bowl erreicht, ja, ist also ja dann okay.
Das muss man schon erwähnen. Bei Quarterbacks stört mich das jetzt nicht so sehr. Ja. Auf jeden Fall ein Spieler, den man hier erwähnen muss und auch mein vierter Quarterback aktuell so auf dem Board wäre. Tennessee spielt überraschend gut. Ne, das ist halt, ja. Die haben gerade LSU vom Platz gefegt am Wochenende mit 40-13 und Hooker, ja, wie gesagt, individuelle Statistiken passen auch, er ist mobil, sollte man auf jeden Fall auch als First-Rounder auf dem Zettel haben, so Ende vielleicht so ein Lamar-Ding oder irgendwie sowas, ist auf jeden Fall nicht auszustellen, also von der Draft-Position.
Genau.
Und dementsprechend, den würde ich auch mir auf jeden Fall notieren. Das ist vielleicht so einer der wenigen Riser wirklich, ne, auf Quarterback. Genau. Der war immer sicherlich im erweiterten Kreis auch, den hat man schon genannt, aber.
Aber so richtig ernst genommen hat ihn ja wegen dem Alter keiner.
Nein, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich jetzt auch, also wie gesagt, man hat den Namen immer mal im erweiterten Kreis gehört, aber das habe ich auch nicht erwartet.
Er ist ein knappes halbes Jahr älter als Kenny Pickett. Das zur Einordnung. Weil wir ja doch immer wieder auch bei Kenny Pickett über das Alter diskutiert haben. Ja. Der liegt dann, kommt ein Jahr später in den Draft und ist schon ein halbes Jahr älter. Sowieso.
Ja.
Das ist.
Aber scheint in Tennessee so ein Ding zu sein. Tennessee, wenn die anderen mit ihren 18-Jährigen spielen die mit 28-Jährigen, Willis Jones, ein Receiver, über den wir vielleicht auch noch sprechen, später. Also die haben es da mit ihren Spielern, die
Ja.
Die schon Alkohol trinken dürfen, auf jeden Fall.
Genau. Richtig. Genau, gut. Ja, dann, sag ich mal, für mich ist aber Hendon Hooker, ehrlich, auch schon jemand, den ich, wo ich mir, ich sag ich mal, im Moment würde ich ihm eher so ein, sagen wir, Second Round Draft-Kapital für die Rookie-Drafts zuordnen. Drüber bin ich jetzt auch noch nicht sold, dass das wahrscheinlich ist, dass das passiert. Und dann dahinter, ehrlich gesagt, sehe ich eigentlich nur noch ziemlich, ja, so Upside könnte passieren, aber sehe das eher schwierig und finde die Quarterback-Klasse, gibt es viele Namen, die rumschwirren, aber so richtig durchgesetzt hat sich aus meiner Sicht keiner, dass man da wirklich so ein Erstrunden-Draft-Kapital im NFL-Draft erwarten kann.
Ja, genau. Erstrunden Draftkapital, wie gesagt, Anthony Richardson beispielsweise wird wohl auch noch ein Jahr im College bleiben, sollte er jedenfalls, so wie das im Moment aussieht. Natürlich, die Tools sind da und ich glaube, wenn er sich anmelden würde, wird der auch irgendwo gedraftet werden. Also klar. Späte erste, zwei, oder früh oder irgendwo in der zweiten Runde. Wobei für den natürlich der letztjährige Draft ein abschreckendes Beispiel sein sollte, ne? Sich nicht anzumelden. Ja. Und ja, ich habe jetzt noch einen Quarterback auf dem Zettel, der sicher auch kein Erstrunden-Quarterback ist. Das muss man hier auch sicherlich ganz deutlich sagen. Aber das wäre Michael Penix Jr. von Washington. Und der spielt echt eine überragende Saison auch. Und ja, sollte man so als ja, wie soll man das sagen, Sleeper auf dem Zettel haben, glaube ich. Ja. Sicherlich kein Erstrunden-Pick, aber so je nachdem, wann er dann auch und wohin gedraftet wird, durchaus ein spannender Spieler.
Mein Sleeper bleibt weiterhin Cameron Rising. Spielt einfach immer noch gut bei Utah. Bin gespannt, ob der irgendwie die Boards irgendwann noch klettert oder nicht. Aber finde ich ganz ordentlich. Ansonsten sollte man zumindest mal erwähnen, DJU spielt eine solide Saison mittlerweile. Ja. Der hat sich echt gefangen. Jetzt hatte ich ihn endgültig abgeschrieben, aber jetzt kommt genau das, was ich schon, ich weiß nicht, wir hatten schon mal so eine 23er-Folge gemacht, da habe ich auch nochmal gesagt, so ein Five-Star, wenn der dann auf einmal wieder gut spielt und so, kriegt er dann doch irgendwie jemanden überzeugt, ihn halt früh zu draften. Was meinst du?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also die Saison für ihn läuft ja echt ganz okay, wobei ich mir jetzt nochmal vorhin das Spiel gegen Boston College angeguckt habe und das war wieder ja nicht so, also sie haben natürlich gewonnen, aber es war ja auch wieder eine Interception da geworfen, die echt nicht so dolle war. Und ja, also ich sag mal so, ich glaube, der sollte, wenn er noch eine Chance auf die NFL haben will und auf ein bisschen Draftkapital haben will, dann sollte er vielleicht noch einfach ein Jahr da bleiben.
Wahrscheinlich müsste er aber dann transferieren, oder meinst du, dass sie ihn nochmal wirklich als Starter drin behalten und Klapnick draußen lassen?
Das ist halt die Frage, ne? Das ist halt die große Frage. Ist schwierig zu sagen. Aber wenn er jetzt so solide spielt, ich meine, du hast gesehen, ne? Zum Beispiel bei Penn State, sie haben Sean Clifford, lassen Sean Clifford seit Jahren spielen und Will Levis transferiert raus und entpuppt sie als der wesentlich bessere Quarterback. Dann Drew Aller sitzt dahinter. Also, naja. Also das ist nicht immer gesagt, dass der Talentiertere spielt, ne? Und wir absolut wissen ja nicht mal, ob Klapnick der Talentiertere ist, ne? Das muss man natürlich auch noch sagen.
So. Das stimmt.
Von daher. Gut.
Genau, ansonsten, also DJU hat für mich noch so ein bisschen auch Sleeper-Potenzial und ein bisschen Upsetter relevant zu werden. Wie siehst du KJ Jefferson?
Finde ich, also mit dem, den habe ich natürlich sehr viel beim Traylon Burks Tape schauen schon gesehen damals. Quarterback von Arkansas ist das. Und ja, hat Rushing Upside. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hohes Draftkapital bekommt. Wirklich nicht. Also eher, wenn überhaupt, so Mid-Rounds. Und boah, ich halte nicht so ganz viel von dem. Natürlich, für Fantasy ist da Upside auf jeden Fall gegeben, aber boah, bin ich auf jeden Fall raus.
Könnte jemand sein, der dann so in der zweiten Runde irgendwie vielleicht interessant wird. Aber auch für mich wirklich auch nur ein Outside-Shot. Also habe ich auch nur in der wirklich absoluten Upside-Kategorie hier drin.
Also wenn Malik Willis in Runde 3 geht, dann ist...
Nein, zweite Runde Rookie-Drafts, sorry. Nicht
NFL-Draft. Ach so, ja, okay. Da fällt mir schon, also natürlich, man sagt niemals nie, wenn der Spot gut ist, ne, und der landet irgendwo, wo kein Quarterback und wenn Brady aufhört und er landet bei den Bucks, so, dann sollte man darüber nachdenken, ja.
Genau. Gut, aber im Prinzip, dann fasse ich es jetzt nochmal zusammen hier so ein bisschen, wir haben Young und Stroud, das sind im Prinzip Locks für die frühe erste Runde, die sind wertvoll, da können wir sagen, okay, wenn du einen frühen 23er-Pick hast, der wird auf jeden Fall aufgewertet. Dann haben wir Will Levis, wenn er Draft-Kapital bekommt, wird er auch ein First-Round-Pick sein in Rookie-Drafts, auch der ist wertvoll. Und dahinter haben wir eigentlich nur noch Kandidaten, die, wenn es gut läuft, vielleicht irgendwo reinkommen können, aber im Prinzip, wahrscheinlich finden wir es beide eher nicht, dass da noch jemand einen Rookie-First-Round-Pick wert sein wird, oder?
Also, ja, Hooker würde ich schon sagen. Ja, Hooker, okay. Hooker würde ich schon, wir machen ja nachher noch einen Mock-Draft. Also, Hooker sehe ich schon Ende der ersten Runde aktuell.
Okay, ja. Ja, verstehe ich auch. Ist auch fair. So. Ich würde mich wohler fühlen mit dem Value, wenn Hooker eben zum Beispiel ein Zweitrunden-Pick wäre dann. Das wäre so ein bisschen, dann finde ich, ist es eine richtig brutale Klasse halt, wenn Hooker, sagen wir mal, frühe zweite Runde im NFL-Draft geht und dann du ihn trotzdem noch in der zweiten Runde in Rookie-Drafts bekommst und nicht 1-10 nehmen musst. Gut, so. Dann das zur Quarterback-Position, wenn du dich noch irgendwas ergänzen möchtest. Nee?
Nö, solide Klasse. Ich springe nicht aus. Also bislang, ich springe nicht, ich mache keinen. Also die hat durchaus Potenzial noch, muss ich auch sagen. Aber ich mache auch jetzt keine Rolle rückwärts dafür.
Okay, ja.
Das ist jetzt keine, und jetzt kann man natürlich lachen, das ist aber aus Prospect-Sicht, ist es keine Lawrence, Fields, Lance, Wilson, Jones-Klasse so, ne? Bislang
Bei
noch
weitem
nicht.
nicht. Bei weitem nicht, finde ich.
Nee.
Da muss man schon ehrlich sein. Das ist es eher nicht. Dann lass uns zur Running Back Klasse kommen. Hier, klar, ich habe ihn natürlich in die Eingangsfrage mit einbauen müssen heute. Bijan Robinson, unfassbar. Und da gibt ganz schön viel, auch nach wie vor Traffic auf Twitter rund um ihn und so, wenn er wieder Highlight Plays macht. Er ist an der Dynasty Running Back 1 Schwelle und er spielt noch bei Texas. Es ist schon absurd. Und ja, ich glaube, zu ihm brauchen wir nicht besonders viele Worte verlieren, außer dass wir nicht worried sind, oder?
Nee, geiler Running Back einfach, ne? Macht Spaß, dem zuzugucken, kann alles eigentlich. Und ja, also bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das ein Erstrundenpick sein wird, auch im NFL-Draft, wenn dann nichts Außergewöhnliches mehr passiert.
Ich glaube auch, dass er Top 15 gehen wird.
Ja, gut, sehr gut möglich. Würde ich nicht ausschließen. Ich habe schon gedacht, so die Eagles haben natürlich jetzt dadurch, dass sie Hurts gefunden haben, praktisch, also der sieht ja aus, als würde er sehr fest im Sattel sitzen, haben sie natürlich den Luxus, zwei First-Rounder zu haben und ohne da wirklich was investieren zu müssen. Ich glaube, Sanders Vertrag läuft auch aus und sonst haben sie niemanden. Also, ich weiß jetzt nicht, ne, aber der Sirianni kommt doch aus dem Frank Reich Coaching Tree, oder?
Das kann gut sein.
War das nicht
Das
der
kann gut
Assistant
sein, ja.
von Reich? Auf jeden Fall. Ja, das war der OC, glaube ich, von Reich.
Also
Und
Doug Peterson, also so die Ecke,
ja,
würde ich
so.
sagen.
Und ich sag mal, wenn du schon mal irgendwie da, keine Ahnung, Taylor hattest, so vielleicht tun die das. Oder die, natürlich die Cowboys sind natürlich für so einen Pick auch prädestiniert, ne? Sie können sie loswerden, glaube ich. Ja,
Ja,
dann.
ich glaube, wir haben jedes Jahr wieder, wenn es kein gutes Running Back Prospect gibt, quasi die Diskussion, oh, die NFL hat es gelehrt, sie draften keinen Running Back mehr
Ja.
früh, die zweite Runde ist die neue erste Runde und so weiter, bla bla bla, bis dann
Ja.
eben wieder der Saquon Barkley kommt und der geht halt dann an 2 und Bijan ist auf so einem Level und deswegen, ich glaube es einfach nicht. Ich würde. Top Ten ist immer schwer zu predikten, finde ich. Dafür
Ja.
kenne ich auch die anderen Positionen zu wenig und so. Und dann muss man auch sehen, wer pickt da früh und so weiter und so fort. Aber er ist so ein krasses Talent und ich bin mir so sicher, dass sich NFL-GMs in ihn verlieben werden und er aus Real-Football-Sicht overdrafted wird. Das wird passieren.
Ja, man muss natürlich bei ihm zumindest sagen, auch in einem Vergleich zu einem beispielsweise Leonard Fournette oder sowas, der früh ging, der auch ein super Talent war an sich, aber natürlich kein Passcatcher in dem Sinne. Bijan Robinson ist schon auch eine Waffe. Also
Absolut.
der gibt dir eine Offense, den kannst du im Slot aufstellen, den kannst du wide aufstellen. Also der ist schon echt so, dass der Kyle Pitts unter den Running Backs Prospects, ne? Also das muss man schon sagen. Und ist, glaube ich, wahrscheinlich das beste Running Back Talent seit Saquon Barkley, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also.
Also, ich wüsste nicht, wer da irgendwie hinkommt. Da
Nee, vor allen Dingen als
kam
Prospect
niemand
auch
hin.
nicht.
Ja,
Nee.
genau. Also, und Jonathan Taylor war überragend, aber hatte nicht das Receiving Game
Nein.
dazu. Aber er ist so ein bisschen eben derjenige, der läuft so unfassbar gut. Vielleicht nicht ganz auf Jonathan Taylor Level. Der ist einfach da so komplett, finde ich, absurd. Oder Nick Chubb. So guter Rusher wird er nicht sein, aber wenn du da 95% erreichst und dafür fünfmal so gut bist im Receiving Game, dann ist das easy. Ja, gezockt.
Ja, er hat am Wochenende doch auch schon wieder so einen geisteskranken Catch, wo er
Habe ich
einfach
leider
also
nicht gesehen.
an der Sideline und dann so über die Schulter, also das war, also das, den machen manche Receiver in der NFL nicht, also das war
Ist,
schon
also
leider.
er ist unfassbar gut. Und deswegen, also Bijan, hier die Frage, sagen wir, Bijan geht, weiß ich nicht, jetzt sagen wir einfach, er geht so zwischen 10 und 15 irgendwo hin, mal egal welchen Landing-Spot. Und 101 geht Stroud oder Young. Wen nimmst du denn 101 in Superflex Rookie Drafts?
Ach so, boah, ich glaube, dann nehme ich trotzdem Bijan Robinson. Ich halte den, also ich finde einfach, Quarterback, ich sag mal, hat uns die letzten Jahre eigentlich sehr, sehr gut gezeigt, dass wir es nicht predikten könnten. Und ein First Round Running Back in Dynasty ist eigentlich immer ein Lock für Erfolg. Und da bin ich, also auch wenn ich sage, okay, wenn jetzt ein Stroud oder Young, obwohl sie auch nicht dieses Rushing Upside, aber selbst wenn sie jetzt das super Talent, dann nehme ich lieber in Kauf, dass ich vielleicht im High-End-Talent vielleicht 5% weniger Chance habe, quasi da ein Value rauszuholen. Aber Bijan Robinson wird wahrscheinlich irgendwie dann in Startups spätestens in Jahr 2 ein Top 5 Pick in Dynasty Startup sein und dann muss man einfach sagen, nehme ich den auf jeden Fall.
Ja, ich weiß nicht, wo das dann hingeht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir nochmal dahin kommen, dass die ersten 5, 6 keine Quarterbacks sind. So
Ja, gut.
muss man sehen, wie sich da die Landschaft entwickelt. Aber ja, ich gebe dir an sich recht. Frage ist tatsächlich spannend. Ich meine, klar, wir gehen jetzt standardmäßig von der 12er Liga aus. Bei einer 14er ändert sich's da schon? Oder müsste es fast eine 16er Superflex sein? Ich meine,
Es
da
kommt.
ist es dann wahrscheinlich ein No-Brainer, dass du immer den 101 Quarterback nehmen musst, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Es kommt aber auch echt ein bisschen auf den Landingspot an, sage ich dir ganz ehrlich. Also, weil, also, wir haben es jetzt ja auch gesehen, wenn der Landingspot für einen Quarterback richtig schlecht ist, dann wird's halt, ist es halt ein Problem, ne? Und ich sag mal, da muss man schon gucken, wenn dann der Landingspot für den Quarterback Houston oder Carolina ist. Das sind jetzt vielleicht nicht die allerschlimmsten, das ist jetzt kein Chicago, ne, aber das ist schon ist auch nicht gut. Und boah,
Absolut.
da muss man schon gucken. Also, wir haben es gesehen, es haben schon Le andere Leute, oder es haben schon Leute geschafft, Trevor Lawrence zu brechen. Dann wird das bei diesen
Ja,
Quarterbacks halt auch möglich sein.
das stimmt, das stimmt. Im Großen und Ganzen sagen wir also, wenn ihr normale 12er PPA Superflex Ligen spielt, dann sind die Trash Games, wenn ihr so als Rebuilder unterwegs seid und trefft auf einen anderen, sind nach wie vor die Bijan Bowls. Das scheint doch klar zu sein.
Ja, genau.
Bijan, daher klar im Elite-Tier. Hast du denn noch einen zweiten Running Back, den du da close siehst, oder würdest du dann gleich ein Tier runtergehen?
Nee, ja, ein Tier runter schon. Also ich glaube, so dieses Elite-Tier ist immer schwierig, aber ich würde dann auf jeden Fall Jahmyr Gibbs nennen, Alabama Running Back. Und ja, der liefert einfach auch ab. Ne, kann auch alles im Prinzip nicht, ist sicherlich als Rusher, dadurch, dass er jetzt nicht der, von der Size her nicht der kräftigste ist, muss man da sehen, aber ansonsten kann der eben alles, kann auch im Receiving Game überall eingesetzt werden und dementsprechend, ja, muss man den auf jeden Fall hier auch sehr weit oben sehen und ist auf jeden Fall auch, wäre wahrscheinlich auch im diesjährigen Draft in Rookie-Ligen, ja, eins oder zwei gewesen.
Ja, ich glaube, da muss ich mich auch. Ich bin kein Fan von Jahmyr Gibbs, ganz ehrlich. Einfach als Running Back Typ ist er mir ein bisschen zu schmal und so weiter.
Ja, der ist
Und
schon
weiß nicht, ob er
schmächtig.
als Rusher halt so gut ist, aber trotzdem. Hey, das ist. Vielleicht hätten wir uns das auch über. Ja, Christian McCaffrey war anders im College, hatte schon eine kranke Workload und eben auch als Rusher so viel gezeigt. Aber trotzdem, wenn du so gut im Receiving Game bist, das ist jetzt auch kein James Cook Profil, so als Rusher meine ich jetzt mal
Nein.
nur, sondern da schon mehr gezeigt und im Receiving Game halt auch viel, viel mehr. Und ich glaube auch, dass es ein First Round Pick, so Borderline late, ja, späte erste Runde oder dann spätestens früh in der zweiten. Und daher bin ich da auch null concerned, dass der uns irgendwie abschmiert und von dem her, das ist ein Spieler, der unsere First Rounder absolut auch wertvoll macht.
Ja, ich meine, Der liegt bei, gut, natürlich immer Alabama, muss man schon sehen, aber der liegt, er hatte 64 Attempts, 532 Yards auf dem Boden aufgelegt, ne? Das sind 8,3 Yards per Carry, auch klar, natürlich Alabama, aber die musst du auch erstmal auflegen. Also das ist schon ordentlich. Also
absolut.
Dafür muss man schon rushen können.
Das stimmt. Er ist halt schnell, einfach auch das von dem her explosiv, kann sich dazu bewegen, ja, und fertig, dann einfach, wenn du so gut im Passing Game bist, dann Receiving Game bist, dann komm, das sind doch die Spieler, die wir im Prinzip in PPR auch haben wollen. Also keine Concerns bei Jahmyr Gibbs. Ja.
Das ist im Prinzip so diese Eckler und Kamara Rolle, ne, dafür ist er halt prädestiniert. Auch wenn er jetzt keinen Kamara Size hat, aber für die Rolle ist er halt echt gemacht.
Ja, absolut. Das würde ich dir komplett zustimmen. Und was ja schon auch cool ist, er zeigt ja jetzt dadurch, dass er bei Alabama ist und da eben im Receiving Game auch so dominiert. Klar, okay, die Receiver-Klasse bei Bama ist im Moment nicht vergleichbar mit den früheren Jahren, aber trotzdem kann man ihm ja jetzt auch, er war ja davor bei Georgia Tech, wenn ich mich jetzt hier nicht vertue.
Müsste sein.
Hätte man ja immer nur sagen können, ja, bei Georgia Tech solche Zahlen aufzulegen und so, natürlich bist du da der Focal Point der Offense, bla bla bla. Aber er tut es bei Alabama auch. Und das ist halt schon auch was wert. Man kann ihm nicht auf der einen Seite sagen, ja, bei Alabama rushen kann jeder, und auf der anderen Seite ist das Receiving-Ding dann nichts wert oder so. Oder dann das muss man ja dann schon auch Credit dafür geben, dass er da auch wieder, ich glaube, nach Woche 5 irgendwie 18% Market Share Receiving Yards bei Alabama, das ist brutal gut.
Ja, der wird nachher am Ende der Saison wahrscheinlich irgendwie 50, 60 Catches oder sowas haben, ne? Das, wenn ihm nichts passiert.
Ja, genau, richtig. Und das ist schon brutal viel für einen Running Back, ja. Genau. Gut. Also, gibt's auch keine Concerns. Dann würde ich sagen, jetzt gibt's aber wohl schon einen Tierbreak. Zumindest bei mir gibt's den. Ja. Und wie siehst du, also jetzt glaube ich, das sind so Gibbs und Bijan, das sind Spieler, da bin ich mir im Moment sehr sicher. Da freue ich mich in jeder Klasse, wenn ich die als Nicht-Playoff-Team, sage ich mal, bekomme, als Future Cornerstones für mein Team. Und da fühle ich mich gut und wohl. Genauso wie ich das bei Stroud und Young auch getan habe. Jetzt kommen Spieler, da gibt's eben kleine Makel. So. Und für mich sind im nächsten Tier jetzt drei Spieler.
Ja, bei mir auch.
Bei dir genauso. Gut, ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich auch die gleichen. Ich habe die jetzt nicht gerankt in der Reihenfolge. Nee. Für mich Sean Tucker, Zach Evans und Tank Bigsby.
Ja, du hast die ja doch gerankt.
weiß ich nicht. Ich möchte mich da noch nicht festlegen.
Nein,
Sean Tucker, wenn ich so hochnehme, ne?
Ja, also die drei sind es für mich auch eben, genau. Und da haben wirklich alle so ein bisschen Makel.
Genau. Aber liefern im Prinzip alle dieses Jahr, also Tucker und Bigsby liefern richtig gut ab. Darf man, glaube ich, war auch wichtig bei beiden, wichtiger als bei Evans. Und Evans liefert so ein bisschen das, was es zumindest beim Minimum gebraucht hat, um ihn in dem Tier zu halten, oder?
Ja, Evans draftest du halt auch fürs Talent. Jeder weiß, glaube ich, was er kann, theoretisch. Und ich glaube, der ist einer der größten Talente im College Football auf der Running Back Position, theoretisch. Praktisch muss er halt seine PS auf die Straße kriegen. Und das ist halt bei ihm das große Fragezeichen.
Ja. Absolut, jetzt wird so ein bisschen Quinshon Judkins, der Freshman bei Ole Miss, sieht nicht schlechter aus als er. Und das ist natürlich, dann kann man immer sagen, wie gut ist er denn dann wirklich? Aber vielleicht ist auch Quinshon Judkins einfach wirklich der Real Deal.
Ja.
Und daher würde ich mich davon, lasse ich mich im Moment hier nicht verunsichern, habe Zach Evans nach wie vor sehr hoch und finde, wenn ich da eben so zwischen, ja, sag ich mal, 1,07 und 1,12 dran bin, finde ich, sind das alles drei Spieler, wo ich sage, das ist eine geile Klasse, wenn solche Spieler da verfügbar sind.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich möchte dann auch nochmal zu Tank Bigsby kommen, der wirklich positiv, also für mich richtig positiv, sich nochmal dieses Jahr zeigt, in einer Auburn-Mannschaft, die, sagen wir mal, Trash ist. kann man, glaube ich, so einfach auch sagen. Und er trägt das Team da größtenteils, ist im Receiving Game eingebunden, super starker Runner sowieso, daran bestand, glaube ich, auch nie ein Zweifel. Und er macht das, was man von ihm sehen will. Ich glaube, ist ja ein Kandidat, der auch durchaus in der zweiten Runde gedraftet werden könnte, sollte. Und dementsprechend finde ich super, super spannend. Ist so ein echt, wahrscheinlich auch noch ein Kandidat, den ich in der diesjährigen Klasse an 1-2 considered hätte.
Ja, absolut. Also ja. Gut, ich finde, dass die alle bisher genannten, Hall hätte ich eben auch in das Elite-Tier reingepackt. Ja. Da waren wir auch beide absolute Fans und überzeugt. Und Kenneth Walker im Nachhinein, finde ich, ist für mich schon unter Tucker Evans und Bixby, so wie sie im Moment erstmal aussehen.
Ja, der wäre so für mich in dem Tier, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen. So, vielleicht knapp dahinter, gebe ich dir schon auch nicht unrecht. So, aber in der Region auf jeden Fall, ja.
Ja, das schon. Aber Bixby wirklich, ich sag mal, wir wollen nicht zu tief reingehen in die einzelnen Spiele, aber Bixby, nee, genau. Der Typ ist on a mission, Alter. Das ist unfassbar. Ja. Auch als Runner nochmal einen brutal heißen Start in die Saison. Klar, du musst es dann immer durchhalten und so.
Ja.
Das gehört dazu, aber trotzdem unfassbar gut und freue mich riesig drüber. Das ist auch ein ganz klarer Riser für mich im Moment.
Ja, auf jeden Fall. Und Bixby hat ja schon gezeigt, dass er Workload kann. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Also im Vergleich zu einem Evans beispielsweise hat er halt schon auf SEC-Niveau gezeigt, dass er irgendwie 250 Touches handeln kann und dementsprechend alles gut.
Hundertprozentig. Kann ich nicht mehr zustimmen. Genau, das sind so die Spieler, die halt wirklich die erste Runde auch nach wie vor sehr wertvoll machen. Und dann lass uns vielleicht nochmal über ein paar Namen sprechen. Wir wollen ja auch Value in der zweiten Runde haben, denn wir haben ja auch immer gesagt, holt euch die Second Rounder dieser Klasse. Mhm. Bei den Quarterbacks war jetzt noch nicht so viel Überzeugung und Selbstbewusstsein dabei. Was hast du denn hier für Namen auf dem Zettel, wo du sagst, da freust du dich auch über die Spieler, weil du glaubst, dass du die in der zweiten Runde bekommen kannst und durchaus überzeugt bist von denen?
Ja, etliche muss ich sagen. Also tatsächlich, also manche, muss ich sagen, die jetzt später kommen, sicherlich auch so borderline second, third natürlich. Aber ich glaube, die zweite Runde in diesem Draft wird auch geprägt sein, da sprechen wir gleich drüber, von vielen Receivern, nehme ich mal an, die dann auch einige Running Backs aus der zweiten Runde rauspushen werden. Aber ich habe sogar tatsächlich noch zwei Kandidaten, die ich so so zwei Einser-Kandidaten, will ich mal sagen.
Ja.
Und die mit den beiden würde ich jetzt einfach vielleicht mal anfangen und dann kannst du danach ja nochmal weitermachen. Und zwar einer, der sich im Moment richtig ins Spotlight spielt, ist auf jeden Fall Blake Corum von Michigan. Mhm. Der liefert ab, der Typ, also echt krass, obwohl er eigentlich gar nicht so ein großer Back ist, aber der liefert da die letzten Wochen ab, trägt die Workload bei Michigan. Und Michigan hat ja traditionell auch ein gutes Run-Game, aber der ist wirklich, hat dieses Jahr schon 118 Attempts, 11 Touchdowns. Das ist schon echt, echt verrückt. Und der ist da irgendwie auf einmal der Power Runner. Und das bei 5'8, 210 Pfund, also so ein kleiner, wie hier Serdar Shaqiri, Kraftwürfel, hieß er doch immer. Ja, genau. Also von daher Blake Corum finde ich durchaus interessant. Hat auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er ein ganz guter Passcatcher ist, auch wenn er so nicht eingesetzt wird dieses Jahr. Aber ja, dementsprechend finde ich den spannend. Und dann mein zweiter Kandidat in diesem Tier ist Zach Charbonnet, UCLA Running Back. Absolut krasses Viech, der Typ. Also den mochten wir auch schon eigentlich in diesem Jahr ganz gerne. Ich weiß tatsächlich nicht, ob der sich so einen großen Gefallen getan hat. Also weil diese Running Back-Klasse halt deutlich stärker ist als die letzte. Aber der hat seine Effizienzzahlen nochmal gesteigert, ist auch im Passing-Game eingebunden, hat auch absurde Zahlen, Yards per Carry, ist einfach ein Gamebreaker, UCLA ist einfach bärenstark, erster der Leadback und ja, das ist einfach, also ein Running Back, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wo er nachher wirklich gedraftet wird, aber also ich könnte es nicht verstehen, wenn der wirklich aus den ersten drei Runden fällt.
Fully agreed, muss man mal sehen. Charbonnet gehe ich auch komplett mit bei Corum. bin ich noch nicht so ganz überzeugt irgendwie. Ich weiß nicht, da bin ich noch nicht so am Hype-Train angekommen. Der ist für mich eher so eine Ende zweite Runde. Im Moment habe ich den eher noch voll und bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. So, wo er dann auch Draftkapital bekommt. Und aber vom Profil her, Charbonnet bin ich Riesenfan. Zwei Kandidaten, die ich auch noch da vorne eher sehe, so wo ich mich auch freue, die in der zweiten Runde richtig zu nehmen. Devon A-Chain, muss man sagen. Ich glaube, den Kollegen muss man jetzt auch einfach, man muss ihm einfach auch Respekt geben dafür, was er abliefert. Bei Texas A&M hat Isaiah Spiller ja outplayed im Prinzip über die im letzten Jahr. Und ja, das ist, er sieht einfach gut aus. Natürlich, das ist keiner, der in der NFL irgendwie 350 Touches bekommen wird in einer Saison. Aber in seiner Rolle kann er halt ein Unterschiedsspieler sein. Über den freue ich mich schon. Und der zweite Breakout-Spieler ein bisschen, der jetzt auch echt gestiegen ist. Und gut, okay, jetzt hat er eine Monster-Performance am Wochenende. Die würde ich jetzt gar nicht mehr so überbewerten. Ist Izzy Abanikanda. Und der Running Back bei Pittsburgh kann eben auch alles. So, kann den Ball catchen, hat eine gute Size, legt gute Zahlen auf. Muss man mal sehen, wo dann das Draft-Kapital am Ende landet. Aber ist für mich ein definitiven Riser und ich freue mich sehr auf Israel Abanikanda im nächsten Draft.
Ja, der wirklich absolute Fabel Stats, ne? Im letzten Spiel hat er 320 Yards, 6 Touchdowns.
Ja, ja, das war absurd. Der hat in unserer C2C-Liga 68 Punkte aufgelegt.
Ja. Komplett. Ja, einfach geil.
Klar, geisteskrank.
Wen hättest du denn lieber, Stand heute, A-Chain oder Corum?
A-Chain.
Okay. Spannend. Also, ich hätte so A-Chain leicht dahinter, aber wie gesagt, das ist halt natürlich absolut, wenn nachher A-Chain in der zweiten und Corum in der vierten Runde gedraftet wird, wird sich das Blatt natürlich auch wenden. Aber ja, ich sehe einfach, dass Corum hat noch ein bisschen besseres Size für mich, aber naja, gut.
Ja, völlig fair. Ich bin einfach mal gespannt, was Blake Corum so weitermacht dieses Jahr, aber ich weiß auch nicht, wie sehr er halt in seiner Produktion Produkt dieser Michigan Offense auch ist. Ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen skeptisch bei ihm, aber mal sehen.
Ja, ja, völlig fair, völlig in Ordnung, aber vor allem A-Chain natürlich auch mit seinem Speed ist natürlich auch schon echt spannend.
Ja, und er kann ja den Ball fangen, das darf man halt auch nicht unterschätzen.
Ja.
Und Corum macht es jetzt zumindest weniger. Aber bei Michigan, ich möchte da auch nicht über niemanden den Stab brechen, denn das ist eines der komischsten Colleges einfach, die es gibt. Das kann man nicht predikten oder erklären zum Teil.
Michigan ist komplett wild. Die haben einfach 6 Charbonnet vor die Tür gesetzt, um dann Hassan Haskins starten zu lassen. Und also nachdem Charbonnet im ersten Jahr abgeliefert, darf man auch nicht vergessen. Ja. Das ist halt nicht so, dass das Charbonnet da irgendwie völlig versagt hätte, sondern der war wirklich gut. Und dann haben sie den quasi auf die Bank gesetzt, haben dann Haskins starten lassen und das Charbonnet halt raustransferiert. Also das ist wirklich komplett spannend.
Wild, ja. Ist einfach wild. Kann man nicht erklären.
Ja, ansonsten hätte ich dann noch einen Kandidaten von mir, Kendry Miller von TCU, finde ich immer noch relativ spannend. Hat jetzt dieses Jahr durchaus solide Leistungen gezeigt. Könnte noch etwas besser sein. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er noch deutlichere, bessere Stats auflegt, weil mir so ein bisschen die Fantasie fehlt, dass er hoch gedraftet wird. Aber hat eine gute Size, hat in der Vergangenheit geliefert einfach. Und dann muss man mal sehen, für was es nachher im Draft reicht. Wenn er nachher in der sechsten Runde geht oder sowas, das wird dann gut. Schon schwierig werden.
Wen ich vielleicht noch einfach, das muss man sagen, so, was haben wir sonst noch für Spieler? Kendall Milton, der wird Draftkapital bekommen als Georgia Back. Auch wenn ich mehr erwartet hätte von ihm dieses Jahr, sieht jetzt nicht besonders gut aus. Kenny McIntosh von Georgia macht das bisher ganz gut. Finde ich, ist auch eher ein Riser. Wird auf jeden Fall ein spannender Spieler für die zweite Runde in Rookie Drafts. Dann auch noch Chase McLellan von Alabama. Bin ich mal gespannt, ob der nochmal zurückkommt, einfach an zu Bama oder ob er rauskommt. Wahrscheinlicher finde ich aber, dass er nochmal zurückgeht.
Ja, das machen die Bama Backs ja auch häufig, ne, dass die dann nochmal für ein letztes Jahr zurückgehen, weil sie, und dann kriegen sie, ich glaube, dann wird denen halt versprochen, okay, du kriegst jetzt dann hier die volle Workload, dann kriegst du gutes Draftkapital, weil du bei uns hier die volle Workload hattest, ne, das ist ja so ein Ding, glaube ich, was da
immer. Brian Robinson Deal.
Ja, genau. Ja, und es klappt ja halt für die Spieler und für Bama, ne, also dementsprechend.
Ja, klar.
Warum nicht? Ja, wen ich jetzt noch nennen würde, wenn wir noch nicht hatten, dann geht es natürlich schon ein bisschen tiefer rein, aber wäre Mayan Williams von Ohio State.
Ja, boah.
Weil natürlich, der Arme hat natürlich das Pech, dass er mit Trevion Henderson in einem Team spielt. Der, das ist wahrscheinlich der 101 2024. Oder
ja,
ab 3 vielleicht. 2024. Vielleicht ist das auch jemand anders. Ja, und aber wenn, jetzt ist Henderson angeschlagen und er spielt und liefert einfach mega ab. Und ich hoffe für ihn, dass es dann trotzdem irgendwie reicht, um eine vernünftige Draft-Position zu bekommen.
Ja, eben. Das ist, der talentiert ist der Typ ohne Ende. Es ist unglaublich, wie gut er aussieht. Und ja, muss man dann mal sehen, was passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht transferiert, um dann mal ein Jahr zu zeigen, wie er mit Workload performt. Ich weiß halt nicht, wie die NFL ihn ansonsten einfach so sieht. Es bringt ihm, glaube ich, nichts, einfach wieder zurückzukommen, weil Henderson nicht weg ist. So, nee, das heißt, es bringt irgendwie nichts. Von dem her entweder Portal oder Draft. Mal sehen. Ja. Aber spannender Spieler auf jeden Fall.
Ja, also und das insgesamt. Und dann gibt es halt noch ein paar weitere Spieler von so kleinen Colleges, würde ich jetzt gar nicht alle nennen, aber wo man mal sehen muss, was die so zeigen können. Aber ja, also die Running Back Position ist auf jeden Fall das Kronjuwel der Draft Class, so wie es aktuell aussieht. Ne? Man muss natürlich auch da immer sehen, wer kommt zurück, wer bleibt am College, wer kommt wirklich in die NFL. Aber ja, das sieht schon brutal aus, sieht schon brutal tief aus. Und wer weiß, da werden vielleicht hier und da nochmal ein paar Leute um die Ecke kommen, die sogar noch auftauchen. Also da kann es schon sein, dass wir nachher da echt eine Klasse haben, die wirklich vergleichbar mit der 2020er Klasse ist. Und, und das, also ich sehe die tatsächlich sogar jetzt nochmal einen Ticken stärker. Also sowohl in der Spitze von der Qualität her als auch in der Breite.
Ich würde sagen, die 2020er Klasse muss irgendwo die Messlatte sein und im Moment würde ich schon sagen, sie ist drüber, weil du einfach Bijan sticht JT im Prinzip aus, so als Prospect. Und dann CEH war nur ein Produkt des Landing Spots, wenn wir ehrlich sind. Ging ja auch Pre-Draft nie als Running Back 1 oder 2 in den Rankings oder so, war er ja nicht so hoch, sondern ist ja dann hochgeschossen und im Prinzip Akers, Dobbins, klar, das waren alles gute Backs.
Swift,
auch stark, aber Gibbs.
Keyshawn Vaughn.
oh Gott. Aber wenn du im Prinzip sagst, Gibbs ist so ein bisschen der Swift der damaligen Klasse und dann hast du einfach noch mit Tucker, mit Evans und mit Bixby im Prinzip die Akers, Dobbins, CEH gematcht. Da muss man sich vor dieser Klasse überhaupt nicht verstecken.
Nee.
Von dem her wirklich ganz, ganz stark. Und denk mal zurück, wie geil das damals war im Prinzip, was man da für ein Value of Running Back bekommen hat in Superflex-Ligen. Ja, schon stark.
Ja, und das ist ja halt echt sehr gut wieder möglich. Ne? Und von daher.
Von dem her, deswegen sagen wir, so einfach so einen Contender First wegzutraden, tut da richtig weh. Wahrscheinlich, weil du dann an 1.10, 1.11 und so weiter eben solche Top-Running-Backs noch bekommst und das ist normalerweise nicht der Fall.
Ja, richtig.
Genau, gut. Das zur Running-Back-Klasse, dann lass uns mal zu den Receivern kommen. Hier gibt's Probleme. Ich glaube, wir haben auf Quarterback ein bisschen gejammert, dass wir keine Breakout-Kandidaten haben, die jetzt die Boards hochschießen. Ja, auf Receiver haben wir ganz andere Probleme. Da haben wir im Prinzip Spieler schon als First-Rounder gelockt, und zwar frühe First-Rounder gelockt im NFL-Draft, weil wir uns sicher waren, das Talent ist so brutal und jetzt müssen wir zittern. Und ja, warum ist das so und ja, wie viele Spieler hast du denn jetzt überhaupt noch so im Elite-Tier, wo du sagst, so Receiver die ziehst du eben sehr gerne auch früh wirklich im Rookie Draft, wie wir das vielleicht mit dem Jamar Chase gemacht haben, oder wen hatten wir jetzt, oder Treylon Burks, Drake London, so in der Liga. Wie sieht's da jetzt aus?
Ja, also vom Talent her muss man schon sagen, ich glaube einfach, du musst die dieses Jahr nicht so hoch draften nachher, weil wir eben die ganzen anderen Spieler haben, über die wir jetzt auch gesprochen haben, und einen Late First würde ich halt schon, oder Mid First, Late First, würde ich halt schon in gewisse Spieler noch investieren. Allen voran, glaube ich, und da würde ich einfach auch jetzt mal, ohne die Draft-Position einfach zu kennen, aber rein nach Talent gehen dann auch, und dann würde ich halt Kayshon Boutte schon nehmen. Natürlich, ja. Fragezeichen, was Verletzungen angeht, Fragezeichen, was die Einbindung in die aktuelle Offense angeht. Ich glaube einfach, er hat schon in seinen ersten beiden Jahren gezeigt, was er kann und wie talentiert er ist, und dementsprechend wäre der für mich auch nach wie vor irgendwie die Eins.
Ja. So. Verstehe ich, kann ich komplett mitgehen. Ich glaube, bei uns beiden wäre wahrscheinlich die Hoffnung gewesen, dass wir schon ein Top 5 NFL Draft Talent halt mit ihm bekommen. Oder zumindest bei mir war auf jeden Fall die Hoffnung da, und ich glaube nicht mehr daran, dass er so viel Draftkapital bekommen wird.
Nein, also ich würde da auch eher auf irgendwie Mitte Runde 1 tippen, wenn ich jetzt tippen müsste.
Ja. Same. Und ich sag mal, wenn du jetzt Boutte hier nach wie vor noch ins Elite-Tier schiebst, ich denke, das sollten wir auch nicht, oder ich hab's schon immer noch genauso, weil ich ja sag, Mensch, es ist zu wenig auch noch passiert im letzten Jahr, und es gibt schon Punkte, warum man versteht, warum man nicht so abliefert, und diese Offense ist auch wirklich abysmal, also es ist ein Joke, dass da Daniels auch Quarterback ist und so, es ist unfassbar.
Ja.
Von dem her verstehe ich das, und einen anderen Spieler, vielleicht hier nochmal ein bisschen die positiven Seiten: Jordan Addison liefert bei USC einfach unfassbar ab. Ja. Der Junge ist brutal und macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Ich glaube, da muss man echt sagen, Top 10 Receiver im Prinzip im nächsten Draft, da muss er ja fast gehen.
Ja. Also ich sehe, das Einzige, was mich bei Addison stört, also er ist für mich auch ein First-Round-Draft-Pick für Dynasty-Rookie-Drafts, ne? Verstehe, also sage ich schon mal vorweg, aber was mich bei ihm so ein bisschen stört, ist, glaube ich, glaube jetzt nicht an das High-End-Ceiling, so. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen bei ihm fehlt, aber sonst natürlich, Zahlen sprechen
halt wegen der Size im Prinzip, oder?
Size unter anderem, genau, ja. So, und ich weiß nicht, für mich ist er halt so ein Receiver, und das finde ich, ist für mich dann immer schwer greifbar. Bei ihm so, das klingt jetzt blöd, aber ich verstehe nicht, wie er gewinnt, ne? So, er hat jetzt im Prinzip, er ist jetzt auch nicht der Allerschnellste, der ist halt ziemlich so wendig, aber ja, guter Route Runner, wie man so sagt, ne? Aber also es ist jetzt kein, also so, ich sag mal, bei einem DK Metcalf oder sowas, da kann man es halt besser greifen für mich. Der gewinnt halt mit Speed und Size, und das ist halt eine Sache, die funktioniert halt immer. Und bei einem Addison hast du das halt nicht. Es heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Das haben wir schon bei ganz anderen Spielern gesehen, aber das ist so ein bisschen immer, wo ich dann so eine leichte Skepsis habe.
Verstehe ich.
Der allerriesigste Addison-Fan.
Ich bin schon überzeugt irgendwo jetzt mittlerweile von ihm, muss ich sagen. Ich habe da auch, ich habe Schwierigkeiten, in ihm einen Top 5 Dynasty Receiver zu sehen.
Genau.
Würde ich mitgehen, weil das ein anderes Profil ist normalerweise, wie die einfach aussehen. Und ich glaube nicht, dass Addison eigentlich, ich bin mal gespannt, ob der 180 Pfund knackt bei der Combine. Und das ist dann schon irgendwie hart halt. Nichtsdestotrotz wird er ein sehr guter Wide Receiver, glaube ich, sein. Und man muss auch sehen, jetzt ein Garrett Wilson zum Beispiel, liefert er auch brutal ab in der NFL. Ja. Und das ist size-mäßig auch nicht besser. Und ich habe mir schon so als Takeaway auch von der letzten Klasse, und wie die jetzt spielt, glaube ich, gesagt, man sollte nicht, ich werde nicht mehr zu viel auf diese Wide Receiver Size gehen, auch wenn ich schon nach wie vor der Meinung bin, für dieses Elite-Elite-Ceiling brauchst du sie. Das möchte ich erstmal bewiesen haben, dass ein Spieler wie ein Smithy oder ein Olave, dass die Top 5 Dynasty Wide Receiver werden können und einfach die absolute Alpha Nummer 1 eines Teams sein können. Das möchte ich mal gesehen haben, bevor ich ihnen dieses Ceiling zuschreibe.
Ja, ich glaube, du brauchst einfach, also ich glaube einfach, du brauchst in dem Sinne ja eine Elite-Voraussetzung. Das kann irgendwie, das kann die Size sein, das kann irgendwie Speed sein, Speed und für Speed. Und ich glaube, das hat man zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, bei Waddle auch unterschätzt, diese Geschwindigkeit, diese Quickness, das, was Waddle ja eben hat, so das funktioniert halt auch. Und das haben die Leute, die du jetzt gerade genannt hast, ich sag mal, ein Olave beispielsweise, das ist jetzt auch nicht langsam, aber das ist auch nicht Elite. Also das ist jetzt nicht kein 4-2-5 Speed sowas, ne? Das ist halt eben das. Und
ja,
ist gerade schwer zu, also ich finde es eigentlich auch ein bisschen schwerer zu erklären, aber ja, und ich glaube auch einfach, und das ist jetzt halt auch ein reiner, das ist jetzt auch rein subjektiver Take, ich glaube auch einfach, du musst auch ein gewisser Spielertyp sein, um Wide Receiver 1 zu sein. Also ich glaube, du musst einfach auch, dich müssen die Leute auch einfach abfeiern. Und es ist einfach so, ja, so ein Spiel in Jordan Addison oder ich sag mal auch ein Olave oder ein Devonta Smith, das sind Spieler, das ist niemandes Lieblings-Wide Receiver. So, also, weißt du, wie ich das meine? Das ist jetzt, also du willst doch einen Spieler haben, den du irgendwie, ja, also die spielen nicht so, denen fehlt so dieser Biss. Ja. Das ist, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Ja, aber das ist so, weiß ich nicht. Du
meinst das Diontae Johnson Phänomen, Jacoby Myers Phänomen.
Ja, genau. Das sind alles so Spieler, die das sind so Postmans, also die machen ihren Job. Weißt du, so Tim Duncan beim Basketball, ja, das ist jetzt sicherlich ein Beispiel, wo auch einige sagen, oh, Tim Duncan war ein geiler Basketballer. Natürlich war er ein geiler Basketballer, der war halt nie spektakulär, sowas, ne, so, und dieses, und ich glaube einfach, das ist so ein bisschen der Unterschied, weswegen so ein Jamar Chase und Metcalf und solche Spieler, AJ Brown, die einfach diese absolut krassen Plays haben teilweise und dadurch auch gewinnen, einfach eher nochmal ein Tick beliebter sind.
Das ist jetzt hier der Quality Take. Ich sehe schon, das ist schwer zu beziffern und so weiter. I see. Ich möchte auch nochmal kurz, was ich schon glaube, was auch, ich muss einen Receiver gar nicht mal unbedingt mit 200 Pfund und 6-0, sage ich mal, Minimum Maßen haben, dass ich ihm das Top Upside gebe. Auch wenn das natürlich ideal ist, klar, aber so ein Waddle zum Beispiel, der ist halt irgendwie 5'9", 180 gelistet. Das ist halt trotzdem BMI-mäßig schon was anderes als das, was Chris Olave halt da einfach bringt. Der ist halt skinnier so und das ist, glaube ich, unterschätzt und deswegen bin ich da ein bisschen skeptischer halt. Und da glaube ich, dass halt Addison, weißt du, der wird am Ende auch so reinkommen mit 6-0 und dann irgendwie 180. Und das ist halt so eine Size, ja, die feiere ich nicht so sehr. Wenn der 185 hätte und 5-10 wäre, ist es was anderes. Das würde mir besser gefallen. Aber ja, da kommen wir zu vielleicht gleich noch zu einem Kollegen, bei dem das so ähnlich ist, bei dem wir dann vielleicht weniger Concerns haben. Aber jetzt genug zu Jordan Addison, weil im Prinzip sind wir bei ihm ja nicht concerned. So. Das ist ein Top 4, sag ich mal, Top 4, Top 5 Wide Receiver sowieso für die Klasse. Und ich glaube, einen höheren Floor als bei Jordan Addison wirst du in der anstehenden Klasse nicht bekommen, oder?
Nee, auf Receiver bestimmt nicht. Also, ja, obwohl, weiß ich nicht. Der nächste Kandidat, über den wir gleich sprechen, wahrscheinlich schon. Wenn ich jetzt Jordan Addison, oder wir können jetzt auch gleich den nächsten Kandidat schon nennen, Jordan Addison draften müsste an 1-6 oder JSN, also Jackson Smith und Jigba, immer wieder ein Zungenbrecher, muss man sich mal konzentrieren, an irgendwie ein 1-10, dann wüsste ich, wen ich draften würde. So.
Und das ist gut.
Mich halt irgendwie, weil...
Ne, völlig verständlich, ich verstehe schon. Aber ich sag mal, es ging mir jetzt nicht um den Spot, wo wir die erwarten, dass die gehen. JSN war ja vorher ganz klar, der streitet sich mit Butte um die 1 in den Receiver-Rankings. So. Und wer von den beiden geht wohl zuerst im Rookie-Draft? Und jetzt ist es ja erst überhaupt mal so, dass wir sagen, ah, vielleicht geht Addison als Erster.
Ja,
und von dem
mich
her,
ja nicht wundern.
Nee, würde mich auch nicht wundern. Von dem her, klar, ich nehme, wenn ich dann jetzt schon die ganze Litanei an Receivern habe, ja klar, ist der Value vielleicht bei dem, den du als letztes nimmst, am größten. weil du halt nicht zuerst ran musst. So. Verstehe ja. schon, aber vom Prinzip her, JSN können wir einfach gleich nehmen. Der hat ja im Prinzip, wir haben ihn übertrieben gefeiert nach seinem Sophomore-Year. Und jetzt Zurecht. Ist er im Prinzip halt einfach, er hat sich ja einfach nur so am Hamstring verletzt und spielt halt deswegen nicht. Und jetzt ja. rauscht er halt die Rankings ein bisschen runter. Und das ist eigentlich, also rational ist das doch auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber das zeigt mir immer wieder, ich sag mal, wir reden immer von Long-Term-Value, Dynasty-Value. Letztlich, und das, glaube ich, müssen alle sich nochmal oder einfach mal den Selbstversuch starten. Kauf mal einen Receiver, Amon-Ra St. Brown, nach einer 40-Punkte-Performance. Da wird jeder sagen, ja, drei First, vielleicht mehr. Dann fange ich an zu überlegen. Dann kauf ihn jetzt mal nach irgendwie ein oder zwei Wochen Verletzungspause und jetzt zwei Catches für 5 Yards oder sowas. Es wird viel leichter sein. Du sparst mindestens ein First. Und das ist hier, ja, im Vergleich zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es ist halt, dieser Bias ist einfach absolut verrückt. Und kauf Breece Hall letzte Woche und diese Woche. Das ist absoluter Witz und dementsprechend das gleiche passiert hier im Endeffekt auch. Jackson Smith und Jigba hat Olave und Wilson outperformed. Das ist einfach Fakt. Und jetzt ist er einfach verletzt, wo er nichts für kann. Und wenn er wieder da ist, wird er wieder der Wide Receiver 1 in der Offense sein. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich würde nicht wetten drauf, aber er wird auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ich glaube, Ohio State ist einfach brutal. Jetzt haben sie da Ibuka und Marvin Harrison Jr. Das ist so unfassbares Talent. Man kann sich echt mal an den Kopf fassen. Das ist unglaublich. Also mal sehen, wie er zurückkommt. Ich hoffe einfach, dass er fit wird, bevor er spielt. So halb fit, halb verletzt zu spielen und dann schlecht zu spielen, das wäre das Dümmste, was er machen kann. Dann lieber aussitzen und einfach nichts machen. Sagen, Jungs, ihr habt alles auf Tape, was ihr braucht. Draftet mich jetzt einfach früh und fertig. Und genau, das könnt ihr auch machen. JSN, daher keine große Concerns. Wir wollen nicht zu tief reingehen jetzt. Wir müssen uns ein bisschen anschicken. Wir haben nur noch, wir haben schon 1:40 fast auf der Uhr hier. Ja. Und deswegen würde ich sagen, klar, was das große, der große Elefant im Raum, Quentin Johnston, ging sehr, sehr früh auch und wir auch große Fans, hat vor dem Wochenende wirklich im Prinzip nichts gerissen und jetzt endlich die Explosion Performance geliefert, irgendwie 12 Receptions für, ich weiß nicht, knapp 200 Yards und einfach komplett die Kansas Defense alleine auseinandergenommen. Endlich muss man sagen, es war vorher schon okay, was er für Targets gesehen hat im Prinzip pro Route Run und so, das war alles in Ordnung, so Target Rate. Aber er wurde echt wie so ein Gadget-Spieler eingesetzt, gar nicht nach seinen Stärken, überhaupt keine Target Depth, nichts. Also, es hat mich wirklich komplett frustriert und ich bin einfach so dankbar für diese Performance. Ich sag's dir, der Typ ist ein Biest und ich muss sagen, das war jetzt so ein richtiger, weil ich schon bei ihm auch Concerns hatte, hey komm, jetzt mach nicht den Jalen Reagor. So 2 Jahre geil und dann im Junior Year nichts mehr liefern. Das war jetzt Balsam auf die Seele und ich bin ein bisschen beruhigter und ich glaube, er ist auch wieder jemand, den man dann guten Gewissens einfach auch in der ersten Runde draftet und dann hat man einen geilen Receiver, oder?
Ja, denke ich schon. Also da sicherlich muss man jetzt mal den Saisonverlauf abwarten. Ne, ich sag mal, ob zu sehen, es waren übrigens 14 Catches. Ob das jetzt ein Flug war oder nicht, aber normalerweise wir wissen, was er kann und können dann einfach nur hoffen, dass das dann auch so weitergeht oder dass das dann das neue Normal ist eben. Und wenn er jetzt eine gute Saison spielt, keine überragende, dann wird er in der ersten Runde gedraftet werden. Ja. Und denn körperlich ist er eben genau das. Ne? Er hat das Potenzial, Wide Receiver 1 in Dynasty zu werden. Oder wie auch immer, das ist natürlich immer hoch. Er hat das Potenzial einfach, aber mich würde es halt auch nicht wundern, wenn wir dann in Jahr 2 irgendwie von Terrace Marshall reden. Es ist eben so. Das sind diese Shots, die man dann nimmt und dann entweder Glück oder Pech hat. Ne?
Absolut. Alles Potenzial der Welt und wenig Floor im Vergleich.
Genau.
So ist es. Wen haben wir noch? So, das ist jetzt so das Elite-Tier bis zum guten Tier. Ich glaube, Johnson muss man schon ein bisschen unter die anderen drei nehmen, so von der Sicherheit her.
Ja.
Und dann gibt es hier auf jeden Fall mit Johnson für mich noch einen weiteren Spieler, den ich daran heften würde, und das ist Josh Downs. North Carolina liefert einfach ab, Jahr für Jahr. Ich weiß nicht, hättest du ihn sogar da bei den oberen dabei?
Naja,
reicht sich so ganz, ne?
Nee, genau. Also genau, nicht so ganz, wäre jetzt für mich so auch an Position 5.
Mhm. Ja, gut, also auch da aber jemand, den wir guten Gewissens draften und der eben nicht, der einer derjenigen ist, wie Addison auch, der einfach liefert, das ist gut. Gut, so, das ist mal so die erste Runde, das sind die First-Round-Values, würde ich mal sagen, und da sehen wir jetzt schon, bei den Running-Backs hatten wir einige, bei den Quarterbacks hatten wir zumindest zwei, und hier hatten wir jetzt auch wieder einige, für denen wir nach wie vor überzeugt sind. Was sind Spiele, die du sonst noch auf der Uhr hast, wo du sagst, hey, die machen einfach die Tiefe dieser Klasse auch aus, und deswegen wollen wir auch Second-Round-Picks haben und sind weiterhin überzeugt von denen, von der Klasse?
Ja, nach diesen Top 5 kommt für mich so ein, ja, ich sag mal, so ein Tier, wo ich sage, Zweitrunden-Picks einfach, und da gehören für mich rein einmal Marvin Mims, Oklahoma,
ja.
Der da wirklich als Lonesome Rider irgendwie noch performt auch.
Ja.
Wie gesagt, ich glaube, dass der auch echt ein solides Draftkapital bekommen wird und ja, wird ein guter, also ist einfach so ein klassischer Zweitrunden-Pick in Rookie-Drafts. Dann haben wir Rakeem Jarrett von Maryland. Ja, auch ein Five-Star, talentiert, immer so ein bisschen, die letzten Jahre ein bisschen Probleme, das Potenzial dann auch abzurufen. Ja, dann Parker Washington von Penn State. Das ist eher so ein Debo-Typ. Und der dieses Jahr aber auch mit der Production so ein bisschen ein paar Probleme hat, wo ich mir eigentlich auch mehr erhofft hätte. Gerade weil Dotson ja weg ist und der so ein bisschen underwhelming ist, aber nichtsdestotrotz glaube ich ans Talent.
Mhm.
Und dann hätte ich noch in dem Tier, hätte ich noch A.T. Perry von Wake Forest und der einfach auch ein absolut krasser Producer ist. Ich glaube, der ist Redshirt Junior, also ne, schon nicht mehr der Allerjüngste, aber
kein auf jeden Early Fall. Declare.
Bitte?
Kein Early Declare.
Ja, aber wie gesagt, den würde ich hier noch am Zettel haben. Ist ein relativ, also 6'5 groß, ne? Ein großes Target und ja, muss man mal schauen. Ja, das wäre erstmal so für diese zweite Runde im Prinzip so das Tier. Ich habe gleich noch mal ein paar Kandidaten, die also deeper sind, aber vielleicht kannst du ergänzen.
Ja, für mich, vielleicht einmal kurz zu Washington, das ist wirklich ein Spieler, bei dem bin ich worried. Also da, den habe ich eigentlich gelockt für die frühe zweite Runde im Prinzip oder mittlere zweite Runde dann, und da bin ich echt ein bisschen enttäuscht und besorgt, warum funktioniert das nicht, weil ich mir da eigentlich sehr sicher war, dass der Floor so hoch ist. Bei Jared, das ist ein bisschen ähnlich, auch da ging jetzt ganz gut los die Saison, jetzt lässt er schon wieder nach und irgendwie sind da jetzt die Zahlen schon wieder so ein bisschen überschaubar. Ich weiß auch nicht, finde ich einfach schade, weil der hat eigentlich echt viel Talent und möchte man meinen, dass da mehr kommt. Aber gut, mal sehen. Okay. Wenn ich unbedingt noch dazu nennen wollen würde, ist Jacob Cowing von Arizona, der, sag ich mal, hoch transferiert ist vom Junior College, war er, glaube ich, sogar davor. Und da erst schon abgerissen hat, gut, aber da gehört nicht viel dazu. Trotzdem bei Arizona liefert brutal ab. Und ich hoffe einfach, dass er als Underclassman, beziehungsweise halt jetzt als Early Declare rauskommt. Und das wäre jemand, den drafte ich dann auch total, wie soll ich sagen, irgendwie selbstbewusst eben da Anfang der zweiten Runde und finde, der gehört irgendwo mit zu Marvin Mims zum Beispiel dazu, so in die Kategorie.
Ja, also der war bei UTEP, also der hat tatsächlich schon auch, wie kann man das sagen, höherklassigen Football möchte ich nicht sagen, aber zumindest mal auf einem kompetitiven Level gespielt, okay, natürlich, aber dann wirklich hoch transferiert und dann auch gleich weiter so abgeliefert wie vorher. Ja. Und aber auch bei ihm Size Concerns wieder.
Sorry, ist UTEP ein G5-Team? Einfach.
Gute Frage.
Aber gut, ist auch wurscht, ist auch nicht so wichtig. Er ist hoch transferiert, zumindest mal. Das reicht.
Ja, genau. Ja. Und ja, ergänzend dazu hätte ich dann noch drei Spieler. Im Prinzip einmal Connardha Mumfield von Pittsburgh, der da eigentlich, ja, wie soll, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber die Rolle von Addison übernommen hat. ja, spielt ja ganz solide, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Auch der ist hochtransferiert von Akron. Ne? Akron kennt man, glaube ich, weil LeBron James daherkommt. Ne?
Ohio, ja.
ja, genau. Ja, und dann habe ich noch die beiden Washington Receiver. Rome Odunze, glaube ich, spricht man den aus. Und ich vergesse immer den Vornamen. Ich möchte
Jalen,
immer
oder? Jalen
Jalen, ja, genau, Jalen McMillan. Genau, ich möchte immer Nate McMillan. Das war mal
McMillan.
der Bas oder der Basketballcoach halt. Ne? Deswegen, das habe ich immer im Kopf. Naja, auf jeden Fall, die beiden sind eigentlich ganz interessant. Wäre schön, wenn einer von beiden komplett ausrasten würde, der andere nicht so, aber die produzieren eigentlich beide so auf einem relativ gleichen Niveau. Und ja, wie gesagt, finde ich beide eigentlich ganz spannend. Sind so, das sind halt einfach so Late Seconds, denke ich. Ne? Da wird es auch viel auf Landing Spot ankommen, aber wenn die beiden reinkommen, dann muss man mal schauen. Finde ich beide nicht so verkehrt.
Ja, ich würde vielleicht noch ein paar, also einen, den muss man auch noch, Jermaine Burton.
Ja.
Definitiv auch einen, auch den habe ich in der Worried-Kategorie, von dem ich viel mehr erwarte, dass er da in Alabama jetzt den nächsten Schritt macht. Und ja, der hat leider nicht den Jameson Williams gemacht, sondern faded im Prinzip fast aus. Also der wird zurückkommen, denke ich. Und das war jemand, den hat man schon für die erste Runde auch irgendwie auf dem Zettel gehabt. Gerade viele Film-Guys hatten ihn unglaublich hoch. Und ja, ich bin da sehr, sehr raus, ehrlich gesagt, bei Jermaine Burton. Ansonsten
Ja, ich auch,
Cedric
der hat ja nur
Tillman wird,
versagt.
sorry, ja.
Der hat in seinem Leben, also der hat in seiner Football-Karriere im Prinzip, auch wenn es natürlich verschiedene Umstände waren,
Ja.
die nicht gerade immer zu seinem Vorteil gelaufen, aber im Prinzip immer versagt. Und
Ja.
da muss man irgendwann natürlich auch mal sagen, okay,
Ja.
naja.
Wer zumindest, glaube ich, noch eine Erwähnung verdient, auch Cedric Tillman, Wide Receiver, aber auch schon älter, für mich auch zu viel Contested Catch Guy und so, und zu sehr, so, ich weiß nicht, ist so ein bisschen auch so ein wird bei vielen Filmguys sehr hoch sein, ich bin da eher ein bisschen besorgt auch, aber definitiv ein Spieler, so Ende zweite Runde, Anfang dritte, wenn der da hinfällt, dann bin ich da schon auch dabei.
Ja, aber das ist wieder hier, ne, Tennessee nimmt das mit dem Old Tennessee Whiskey ein bisschen zu ernst. Also da reifen nicht nur der Whiskey jahrelang, sondern auch die Footballspieler am College. Und Tillman ist ja auch schon irgendwie das fünfte Jahr am College, glaube ich. Ja, ich würde dann noch so ein paar schnell durchgegangen durch ein paar Spieler, die dann auch keine Early Declares mehr sind und teilweise für uns dann nicht mehr so interessant sind, aber die ihr auf jeden Fall auch mal hört. Einmal Nathaniel Dell von Houston, der ist einfach auch extrem leicht, ne, der ist, ich glaube, 165 Pfund gelistet, boah, ne, schwierig. Zay Flowers, Boston College, fand ich
Ja,
eigentlich ganz, ganz
hat echt
gut.
Upside. Ja, finde ich auch gut.
Ja. Also so, auch wenn der auch das vierte Jahr leider zurück ans College gegangen ist, warum auch immer, hätte, glaube ich, auch letztes Jahr schon ganz gut rauskommen können. Dann
Ja.
Jaden Reed von Michigan State.
Ja, das ist auch im fünften Jahr, glaube ich.
Ne, im vierten. Nee, ach so,
Ohne
der hat ein Jahr
Redshirt?
nicht gespielt.
Ja,
Ein,
ja.
genau, 2019 hat er nicht gespielt, ja.
Ja.
Genau, also auch ein älteres Prospect, aber
Ja.
ja, der ist gar nicht, also ich fand den jetzt so auf Tape gar nicht so verkehrt, was ich gesehen habe oder
Ja,
wo ich ihn
ja.
mal spielen sehen habe, aber. Genau, und dann muss man sicherlich noch Nea Smith von Texas A&M nennen. Ja, das ist ein Spieler, der hat sich jetzt, glaube ich, verletzt, ist jetzt auch für den Rest der Saison raus, ne? Ist das so? Meine wohl.
Das weiß ich jetzt gar nicht, wie lange der raus ist, ehrlich gesagt. Aber gut, das sehen
Ja,
wir.
auf jeden Fall jetzt verletzt und boah, irgendwie so ein Spieler muss man mal sehen. Aber ja, bin ich mal gespannt, wo der dann letztlich auch gehen wird und
Landet, ja.
alles.
Genau, gut, so viel zur Tiefe, aber das ist so ein bisschen auch natürlich eine gute Klasse, muss man sagen. All in all sieht das schon immer noch ganz ordentlich aus. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass in den letzten Wochen wirklich gerade diese 5, 6 Top Prospects halt einfach nochmal abliefern. Das
Ja.
wäre, das muss schon passieren, glaube ich, dass dieser Value von den 23er Picks auch das hält, was er jetzt jahrelang versprochen hat. Wenn die so, ja, sind okay, Prospects werden, dann wäre es schon sehr schade. So, nicht.
Ja, wobei ich schon davon ausgehe, dass sich da einige normalisieren werden und auch besser werden.
Ja, bin ich dabei.
Ja.
Gut.
Und dann haben wir nicht zuletzt natürlich noch die Titans, ne?
Ja, absolut. Also zumindest, ich habe hier drei Namen stehen zumindest. Über den ganzen Rest so an Tiefe möchte ich gar nicht unbedingt reden. Ich glaube, dass das jetzt für die ersten zwei Rookie-Draft-Runden nicht so relevant wird. Aber drei Namen habe ich, über die ich reden möchte. Und ich glaube, wir haben zumindest kein Elite-Level-Prospect à la Kyle Pitts dabei. So viel kann man wahrscheinlich sagen, oder?
Naja. Also Elite, okay, aber auf jeden Fall ein sehr gutes Prospect dafür.
Ja, also ein Prospect, dass du Top 6 im Rookie Draft nimmst, wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, das nicht, aber es
erste Runde
auch nicht immer gegangen.
Nee, aber ja, aber hätte er im Nachhinein schon verdient gehabt, so als Prospect.
Ja, natürlich. Ja, für mich so borderline First Rounder würde ich hier auch nehmen.
Ja, okay.
So, und das ist sicherlich so in der, ich sag mal, 1-10 bis 2-2 Region, sowas würde ich den einordnen, das Michael Mayer, Talent von Notre Dame.
Komisch, wie du Daniel Washington von Georgia aussprichst, aber ja, ist okay. Michael Mayer von Notre Dame.
Ich wohl sehen, wie du einen Titan mit 10 Career Catches in der Region draftest.
Daniel Washington drafte ich absolut frühe zweite Runde. Bin ich jetzt, sage ich dir jetzt schon.
Ja, bin ich gespannt.
Der wird,
mich daran erinnern.
Ich glaube, dass der, ich könnte mir vorstellen, dass er Erstrunden Draftkapital bekommt.
Uiuiui.
Schauen wir mal,
wo er so ist. Wenn das so ist, das wäre natürlich krass. Dann muss man sagen, das würde natürlich vieles ändern, aber.
Ich glaube, dass einfach ein 6-7 Titan mit 265 Pfund, der sich so bewegen kann, von der NFL geliebt wird. Irgendwer wird ihn lieben und irgendwer wird ihn hochdraften.
Das auszuschließen ist das nicht. Da würde ich dir nicht widersprechen, tatsächlich.
Pass auf, Daniel Washington wird so einen RAS von 9,5 abliefern und dann werden wir alle sowas von den Hype abfahren sehen. Das wird gottlos, ich sag's dir.
Ja, gut, aber ich glaube, wir sind schon noch einig, dass Michael Mayer auf jeden Fall mal in den Top 20 gedraftet wird, ob es berechtigt aus deiner Sicht ist oder nicht, aber ich glaube schon, dass er das wird einfach.
Ja, also ich hoffe mal für ihn, dass er einfach nicht testet halt, ne? Nee, genau. Er macht nicht den Michael Weidemeyer, sondern halt den Michael Mayer und sagt, Jungs, ich stelle mich hier auf die Waage, ihr könnt mich messen und Rest ist auf Tape, habt ihr gesehen. Und dann wird er gutes Draftkapital bekommen. Ja, dann wird er erste Runde gehen und dann kann man ihn auch so Pat Freiermuth-mäßig, die Dinge traue ich ihm dann einfach auch zu. Ja, doch, ist er so. Findest du, dass er so ein anderes Prospect-Level ist als Freiermuth?
Schon, sehen schon ein bisschen drüber, ja, auf jeden Fall.
Okay, gut. Mal sehen. Also, ich denke, ich werde.
Freiermuth ja auch mochte. Ne?
Eben, deswegen dachte ich mir, dass du das jetzt gar nicht so als als Lästerung empfindest, wenn ich die beiden vergleiche.
Nee, Freiermuth war für mich halt ein klarer Second-Round-Pick damals und Mayer ist für mich halt in einer ähnlich starken Klasse, ist er für mich halt irgendwie ja schon borderline first, also dementsprechend, ja.
Ja, ich bin gespannt, wie es da ausgeht. Michael Mayer auch, klar, man muss schon sagen, in Titan-Premium-Formaten haben die Titans dann einfach ihren Value, auch ihren Marktwert. Und daher stärkt er auf jeden Fall den Wert der Picks. So viel ist mal sicher. Der wird Ende erste Runde gehen, glaube ich auch. In Rookie Drafts halt auch und nicht nur im NFL Draft. Genau, Daniel Washington haben wir schon besprochen. Klar, Jaheim Bell, da muss ich sagen, mein Guy, leider. South Carolina ist auch wieder so ugly dieses Jahr. Spencer Rattler, Alter, das ist so ein Fraud einfach. Es ist so übel. Der Zug ist so abgefahren und die ganze Offense auch unfassbar ugly. Bell wird sogar als Runner eingesetzt, das ganz geil ist, dass so die bisschen die Athletik zeigt, aber ja, bin gespannt, wo es dahin geht.
Ich wollte dich gerade fragen, ob er mehr Rushing Attempts als Receptions hat.
Er dürfte close sein, oder? Tatsächlich. Ja,
hat er, wirklich.
Hat er, ja.
Rushing Attempts, 11 Receptions. Ja. Also, schon boah, das würde mich schon wundern, wenn der nennenswertes Draftkapital bekommt.
Fair, nach dem Jahr jetzt ist es schon brutal.
Der hat im Prinzip keine Position in der NFL. H-Back vielleicht.
Ja, Wideback. Oder Tightback.
Ja, also Teams, die keinen Fullback rostern wollen, dafür einen dritten Tight End in so einer Rolle. Ja, ja. Also sowas ist das ja halt. Ne? Also Boah, also ob der, also kann ich mir echt schwer vorstellen, dass der jemals Fantasy-relevant wird.
Ja, ich verstehe auch die Concerns jetzt schon sehr gut. Das, ja, ist schlecht.
Ich habe noch Sam LaPorta.
Ja, das ist, ja, fair. Liefert okay. Iowa, richtig?
Ja.
Ja, das ist okay. Glaub nicht, dass es ein Difference Maker auf Thailand ist, ehrlich gesagt.
Ja, muss man sehen. Sicherlich, ja. Wahrscheinlich auch fairerweise kein Second Round Pick in dieser, ja, Klasse.
Gut. So, Phil, jetzt haben wir 1,57 auf der Uhr. Wir haben uns völlig verquatscht, ja, und mein Tablet sagt, das muss reichen. Da ist okay, kein Mock mehr drin. Ich habe hier noch, wir sind jetzt auf 8% Akku, 7% Akku, ja, und die Zeit ist vorbei. Ja, alles, ich würde sagen, das mit dem Mock heben wir uns auf oder verlagern wir in Discord, wie auch immer, was wir uns, ja, da einfallen lassen. Und wir belassen es dann dabei und ja, mir bleibt nicht mehr viel, außer dir einfach noch eine schöne Woche zu wünschen eigentlich.
Danke, wünsche ich dir auch, ne? Guten Aufenthalt noch in Berlin und
danke.
Wir hören uns nächste Woche.
So sieht's aus. Passt. Mach's gut, Phil.
Dann ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.